Ja, hallo und herzlich willkommen. Endlich wieder Zeit für den Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion in dein Ohr. Diesmal mit Olli Schubert. Meine geschätzte Kollegin Marit Scholz ist leider kurzfristig etwas verschnupft. Gute Besserung an dieser Stelle. Und nach einer kleinen Pause gibt es jetzt endlich wieder einen Hansa-Podcast. Und wir haben heute einen Gast am Mikro, der für die Hansa-Fans sehr interessant ist. Denn noch nie gab es im Vorfeld so viele Fragen wie für ihn. Herzlich willkommen unserem Cheftrainer Daniel Brinkmann.
Hallo, moin.
Daniel, es sind mehr als 100 Fragen für dich reingekommen. Da waren natürlich auch ein paar, die waren doppelt und dreifach dabei. Aber das Interesse an deiner Person ist ja wirklich unglaublich hoch. Du kommst bei den Hansa-Fans richtig gut an. Sie wollen viel von dir und über dich wissen. Und diese Fragen bauen wir selbstverständlich auch mit ein. Gibt dir das ein gutes Gefühl, dass du so gefragt bist bei den Hansa-Fans?
Ja, das schmeichelt mir natürlich. Natürlich freue ich mich darüber. Aber grundsätzlich bin ich ja immer dazu bereit, jede Frage zu beantworten. Und deswegen bin ich mal gespannt, was da auf mich zukommt.
Ja, wir haben versucht, das Ganze so ein bisschen zu sortieren. Da gibt es natürlich viele Fragen jetzt für deine aktuelle Position als Hansa-Trainer, aber auch ein bisschen was Privates, so wie es auch früher war als Spieler und die anderen Stationen als Trainer. Wie gesagt, wir versuchen, das ein bisschen zu sortieren. Aber die häufigste Frage lautete tatsächlich, bist du schon angekommen in Rostock? Wie wohl fühlst du dich?
Ich fühle mich super wohl. Also es ist ein ganz, ganz toller Verein, wo ich hier Cheftrainer sein darf. Verein mit einer unglaublich tollen Tradition. Dazu hat man noch das Glück, eine unwahrscheinlich hohe Lebensqualität zu haben. Also ja, direkt mit dem Meer vor der Tür, da lässt es sich schon leben. Und Leute haben ja schon im November und im Dezember, Januar immer wieder zu mir gesagt, wenn die ersten Sonnenstrahlen dann rauskommen, dann wird es noch schöner. Und das ist tatsächlich so.
Ja, das heißt, du hast dich auch richtig eingelebt, sprich, du hast ja sowas wie ein neues Zuhause gefunden hier?
Ja, ein neues Zuhause, da muss ich jetzt aufpassen, nicht, dass es dann die Diskussion später am Telefon gibt zu Hause, weil da, wo meine Kinder sind, wird immer mein Zuhause sein und wo meine Frau ist. Und von daher, ich fühle mich hier super wohl und wir leben gerne hier auch, wenn die Familie dann zu Besuch da ist, was ja häufig der Fall ist, weil sie sich einfach auch schon total verbunden zum Verein fühlen und zu mir natürlich auch. Von daher ist das schon eine sehr runde Sache hier.
Sie sind immer da Fan, wo der Papa gerade arbeitet, ja?
Ja, aber es gibt ja schon Vereine, die packen einen dann nochmal ein bisschen mehr. Und ja, meine Station jetzt vorher, meine Kinder haben es ja die Spielerzeit nicht mehr so richtig erleben können von mir. Naja, zumindest waren sie noch sehr klein. Und ja, Wiedenbrück und Paderborn waren gute Stationen. Wiedenbrück, wo ich sehr lange war und das war auch sehr familiär, aber es ist nicht vergleichbar jetzt mit Hansa.
Wenn die Familie hier ist, dann unternimmt ihr sicherlich auch ein bisschen was. Habt ihr schon sowas wie Lieblingsorte entdeckt oder hast du einen für dich schon entdeckt, wo du vielleicht auch ein bisschen abschalten kannst?
Tatsächlich noch nicht. Also ich glaube, ich war jetzt in Summe vielleicht zweimal in der Stadt, habe so ein paar Restaurants kennengelernt. Mir gefällt das einfach. Ich wohne ja in Strandnähe, ab und zu mal einfach einen Spaziergang zu machen oder dann auch mal eine Runde laufen zu gehen. Ich gehe da gerne joggen, so in Richtung der Schallküsten hier. Da finde ich schon richtig, richtig schön. Und wenn die Kinder dann da sind, da so ein Meer, das zieht natürlich immer. Und da bewegen wir uns dann. Und das wird jetzt, denke ich, eher mehr, je mehr Sonnenstrahlen jetzt auch rauskommen. Jetzt kommen wir bald die Osterferien, da wird die Familie dann auch mal länger hier sein und dann haben wir auch mal Zeit, was zu unternehmen. Ich habe schon so viel vom Zoo hier gehört beispielsweise, aber den konnten wir bisher auch noch nicht besuchen, weil zeitlich einfach nicht gepasst hat, weil die Zeit dann immer sehr begrenzt ist am Wochenende. Aber wir haben durchaus vor, das eine oder andere noch zu erkunden.
Ja, Zoo ist ja auch direkt um die Ecke vom Stadion, also von daher auch gar nicht so weit. 5 Monate bist du jetzt hier. Ist die Zeit für dich wie im Fluge vergangen? Konntest du das alles überhaupt schon realisieren, was in dieser doch recht kurzen Zeit schon an intensiven Dingen passiert ist?
Ich weiß es nicht so richtig einzuordnen. Ich glaube schon, dass es nicht so einfach ist, jetzt für mich das zu beantworten. Das auf der einen Seite fühlt sich so an, als wärst du gestern gekommen, weil es einfach noch nicht so eine ganz lange Zeit ist. Auf der anderen Seite sind es aber auch schon 5 Monate, die sich dann bei so einem intensiven Verein auch teilweise anfühlen, wie schon einige Jahre. Ja. Ich glaube, dabei belasse ich es.
Ja. Wie findest du es, dass du so direkt an der Ostsee lebst? Bist du ein Küstenmensch oder zieht es sich eher in die Berge? Und kannst du das überhaupt genießen? Du hast gesagt, du wohnst schon in der Nähe vom Strand. Kannst du das überhaupt dann auch hin und wieder mal nutzen, da hinzugehen?
War jetzt durch die Zeitumstellung schon. Ansonsten sind wir eigentlich relativ häufig morgens losgefahren zum Stadion, wenn es dunkel war, und abends wiedergekommen, wenn es dunkel war. Und da habe ich dann ehrlich gesagt auch keinen Bock mehr, an den Strand zu gehen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Und die Berge sind mal schön für ein paar Tage, aber auf Dauer erdrücken die mich. Zumindest habe ich immer das Gefühl, ich finde es schön, da mal ein bisschen zu wandern und mal spazieren zu gehen, Fahrrad zu fahren. Aber ich brauche das mehr. Das wollte ich schon immer haben. Und wir waren eigentlich immer an der Ostsee im Urlaub und ein bisschen weiter links, ein bisschen mehr in Richtung Lübecker Bucht. Aber jetzt sind wir halt mehr hier und ist dann doch sehr ähnlich.
Ja, mit mehr können wir absolut dienen. Also davon haben wir reichlich vor der Haustür, das ist
ja
doch schön.
Ja, wir wollen immer mehr.
Ja. Eine Fanfrage: Ist es nervig für dich, wenn du durch Rostock gehst und die Leute dich erkennen, oder ist das was, was du auch ein bisschen genießt?
Nervig würde ich nicht sagen, und ich freue mich ein Stück weit darüber, weil es auch irgendwo eine Art der Anerkennung dann ist, wenn die Leute einen kennen. Natürlich kann ich mich nicht so bewegen, wie sich jeder andere hier bewegen kann. Also das habe ich schon auch gemerkt, und ich bin ja schon jemand, der auch mal ein bisschen lauter ist, der auch mal einen lauten Witz macht, der auch mal ein bisschen Scheiß baut, will ich jetzt nicht sagen, aber man guckt natürlich schon, dass man sich so aus gewissen Dingen dann auch raushält und wo man auch keine besondere Präsenz zeigen muss oder möchte, das schon, aber es ist für mich keine negative Belastung. Im Gegenteil, freue mich dann auch darüber und bin dann auch für jedes Foto oder jedes Gespräch zu haben.
Also dann doch eher der etwas extrovertiertere Typ.
War extrovertiert will ich jetzt nicht sagen, aber zu Hause habe ich schon meine Knobelrunde, die habe ich jetzt hier nicht.
Okay, wie leicht oder schwer fiel dir denn die Entscheidung, zum FC Hansa zu kommen? Das ist ja dann doch relativ überraschend passiert, dass du hier bei uns an Bord der Kogge angeheuert hast.
Ja, sehr leicht. Also kann ich direkt ganz einfach beantworten. War für mich keine schwere Entscheidung, weil das ein Verein war, der mich schon immer irgendwo fasziniert hat, der einem unheimlich viel gibt. Ich sehe mich ja nach wie vor, das betone ich immer wieder, auch als Fußballfan und bin emotional total Fußballer vom Typ her. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, mit einem so emotionalen, intensiven Verein, sogar in so einer tragenden Rolle, dann zusammenzuarbeiten, dann gibt es da für mich keinen Handlungsspielraum. Den wollte ich dann auch gar nicht haben. Trotzdem habe ich versucht, das Ganze auch realistisch einzuschätzen, weil ich hier ja auch was bewegen möchte. Und habe dann schon versucht, mich ein bisschen von dieser Emotionalität zu lösen und für mich zu analysieren, macht es auch sportlich wirklich Sinn. Und kam aber sehr schnell zu dem Ergebnis, dass das der Fall war.
Wie war so deine erste Reaktion, als Hansa angerufen hat? Tauchte da plötzlich der Name Amir Chapuzadeh auf dem Display, im Telefon auf? Oder wie ist da der erste Kontakt zustande gekommen? Und kannst du dich daran zurückerinnern, wie so die erste Emotion in dir aussah?
Ja, so war es wirklich. Ich hatte Amirs Nummer schon und hatte dann natürlich auch sofort gewusst, wie die Situationslage in dem Moment war. Und war dann schon Freude. Also es freut einen ja generell, wenn Arbeit irgendwo gesehen wird und dann auch anerkannt und honoriert wird in gewisser Weise. Und es war von Anfang an eigentlich so ein sehr guter und harmonischer Austausch, der sich dann Stück für Stück im Laufe der Zeit gesteigert hat mit Telefon-Videocall, größeren Runden, anderen größeren Runden. Ist ja dann bei so einem Verein doch ein etwas anderer Weg, als es jetzt in Wiedenbrück der Fall gewesen ist, als ich zum Trainer gemacht wurde. Da gibt es dann ja doch dann die Vorstände, die Aufsichtsräte und. Und war für mich jetzt ein sehr spannender Prozess, den auch mal so in der Form zu erleben.
Zumal du ja wahrscheinlich nicht der einzige Kandidat warst. Man musste sich ja dann auch gut präsentieren in solchen Runden. Warst du da sehr aufgeregt?
Nein, gar nicht, weil ich gesagt habe, ich bin halt der Typ, der ich bin, und entweder man möchte mich so haben, wie ich mich präsentiere, und ich nehme da kein Blatt vor den Mund, ich sage da meine Meinung und ich muss dann zu dem Verein passen, und deswegen war es für mich jetzt auch keine Nervosität, weil wäre es jetzt nichts geworden, dann hätte ich aber komplett gerade in den Spiegel schauen können und hätte gesagt, okay, dann ist der Typ, bringt man halt bei Hansa nicht gefragt, und dann wäre es für mich, wäre es sicherlich eine kleine Enttäuschung gewesen, aber das wäre für mich okay gewesen, aber ich hätte jetzt nicht irgendwo mir eine falsche Fassade gemalt und am Ende hätte ich mich verstellen müssen in irgendeiner Weise, weil das werde ich definitiv niemals können.
Du hast schon gesagt, der Verein hat dich gereizt. War das Hauptargument auch, dass es für dich den nächsten Schritt gibt, eine Liga höher, halt in die dritte Liga? Oder was war so das Hauptargument zu sagen, ich beschäftige mich tatsächlich mit diesem Verein und mit diesem Angebot?
Es war die Liga und es war der Verein, definitiv. Ich habe die Möglichkeit bei Wiedenbrück, glaube ich, jedes Jahr hätte ich, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Mal wechseln können in der Regionalliga, aber ich habe diesen Regionalliga-internen Wechsel, der hat für mich nie eine Rolle gespielt, weil ja auch völlig losgelöst von finanziellen Gegebenheiten. Sicherlich hätte ich auch mehr verdienen können als in Wiedenbrück, aber ich habe mich einfach bei dem Verein total wohl gefühlt. Der Verein hat mir die Chance gegeben, dafür war ich auch sehr dankbar und habe immer gesagt, wenn die nächste Chance kommt, dann muss es knallen. Und mit Knallen meine ich dann auch wieder nicht unbedingt nur das Finanzielle. Natürlich spielt das auch immer eine kleine Rolle. Brauche ich mir nichts vormachen. Ich bin ja jetzt kein 100-facher Bundesligaspieler. Ja, das muss ich als Familienvater im Auge haben. Aber es hat mich dann nie so sehr gereizt, weil mir das Umfeld dann wichtiger war. Und dementsprechend konnte ich da auch immer Nein sagen in der Vergangenheit. Es war dann schon die Liga und der Verein, die mich so sehr gereizt haben, ja.
Du bist ja im Sommer erst zur zweiten Mannschaft vom SC Paderborn gewechselt. Da wahrscheinlich auch so ein bisschen im Hinblick darauf, dass man dich dort hätte auch vielleicht aufgebaut, eventuell dort mal dann die Profimannschaft auch zu übernehmen. Oder was war die Entscheidung damals, nach Paderborn zu gehen für dich?
Ja, das war sicherlich Teil der Gespräche, dass man mir das zutraut, dass ich da irgendwann eventuell auch mal für oder nach Lukas Kwasniok vielleicht der Nächste sein könnte. Das hat mich gereizt. Dazu war es aber einfach so dieses professionellere Umfeld, wo ich einfach von lernen wollte. Und die Trainer, die in Paderborn waren, egal ob jetzt in der zweiten Mannschaft oder in der ersten Mannschaft, was auch für viele Spieler gilt, zeigt einfach, dass der Verein ein unglaublich gutes Scouting hat in allen Bereichen. Und da wollte ich reinschnuppern, da wollte ich diese Strukturen kennenlernen und habe ich auch in diesen 4, 5 Monaten einiges mitnehmen können.
Fehlt es dadurch ein bisschen leichter, dass du noch nicht so lange dort gewesen bist, in Paderborn dann auch zu sagen, diese Mannschaft wieder zu verlassen? Oder hast du doch eine kleine Träne im Knopfloch gehabt, weil du da eine Mannschaft zurückgelassen hast, mit der du dich auch selber identifiziert hast?
Ja, den Jungs gegenüber schon, weil viele Spieler dabei waren, mit denen ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis hatte und auch jetzt immer noch habe, was auch für all meine Ex-Spieler von Wiedenbrück geht, wo ich mich immer sehr drüber freue, egal Spieler, die bei mir jedes Spiel gemacht haben oder Spieler, die ich zum Teil sogar aussortiert habe, zu denen ich noch Kontakte habe. Das freut mich, die emotionale Bindung war jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht so hoch, wie das in Wiedenbrück war, weil einfach die Zeit gar nicht zugelassen hat, dass da so viel gewachsen ist in der Kürze. Da war es dann eher so meine Vergangenheit als Spieler auch in Paderborn, dass ich irgendwo immer eine kleine Verbindung zu dem Verein behalten habe.
Wie wichtig war es dir, dass du mit Dirk Flock noch jemanden mitgenommen hast, den du kennst und der vor allen Dingen auch weiß, wie du tickst?
Ja, total wichtig, weil ohne ihn hätte ich es nicht gemacht. Das stand für mich von Anfang an fest und es war auch eins der ersten Sachen, die ich Amir gesagt habe. Wir können diese ganze Nummer weiterspinnen, weil ich da total Bock drauf habe, aber ich werde das nicht alleine machen. Und da habe ich einfach meine Gründe auch für. Ich möchte einfach jemanden haben von Anfang an, wo ich weiß, dem kann ich zu 100% vertrauen. Und das ist für mich wichtig, diese Person eben an meiner Seite zu haben. Wir haben schon viele Jahre jetzt zusammen verbracht in unterschiedlichen Konstellationen. Zuerst war ich ja nun Spieler unter ihm, wo er im Trainerteam war. Und dann eben über die Co-Trainer-Trainer-Rolle haben wir uns dann wirklich auch sehr gut angefreundet, haben das Glück, dass unsere Frauen sich gut verstehen, sodass da familiär auch immer eine gute Verbindung war. Und Zusammenarbeit war einfach immer sehr stark geprägt von Vertrauen, Fußball, Spaß, gute Gespräche. Also war für mich nie ein Zweifel, dass ich das so machen würde und anders eben auch nicht.
Da fiel jetzt gerade das Wort Freund, also ihr seid nicht nur Kollegen, ihr seid befreundet tatsächlich.
Ja, ich sag das kaum über jemanden, weil ich bin immer mit diesem Begriff Freundschaft sehr vorsichtig. Aber bei Dirk würde ich mittlerweile schon sagen, dass er ein Freund geworden ist, ja.
Gab es eigentlich auch negative Stimmen in deinem Umfeld, als du gesagt hast, du wechselst zum FC Hansa Rostock, so nach dem Motto, ausgerechnet Hansa muss es sein?
Nein, also war durchweg positiv, haben mir alle gratuliert und haben sich über diesen Schritt gefreut, haben alle Besucher angekündigt und bis heute machen sie das wahr, so dass ich jedes Mal jonglieren muss, wie ich alle ins Haus oder ins Stadion kriege.
Ja, ja, vor allem jetzt, wo das Wetter noch besser wird, ne?
Ja, das wird wahrscheinlich noch attraktiver, aber jetzt können wir Zelte aufbauen.
Ja, das stimmt. Wenn der Garten groß genug ist, ist das kein Problem. Wie hast du denn in deiner Zeit in Wiedenbrück und auch in Paderborn den FC Hansa wahrgenommen und wie war es als Spieler? Also ich denke schon, dass es da unterschiedliche Perspektiven ja gibt, ob man Spieler oder Trainer ist, aber wie war es als Trainer und wie war es als Spieler? Wie hast du da Hansa wahrgenommen?
Boah, als Spieler war es besonders hier zu spielen. Ich habe ja, ich glaube, die Geschichte wurde ja unzählige Male jetzt erzählt, dass ich mein erstes Profispiel hier gemacht habe, was ja sehr, sehr prägend dann natürlich für einen jungen Spieler ist, wenn du gleich in so einem Stadion auflaufen darfst und die Hansa Forever, die Hymne, ja, die habe ich immer mal noch mal gehört. Gibt ja so Abende, wo du dann mit ein paar Leuten zusammensitzt und ich glaube, das kennt jeder und dann wünscht sich jeder Musik und bin da jetzt auch keiner, der schnell irgendwelche Wappen küsst oder was, aber es gibt ja gewisse Lieder, wo du sagst, die findest du einfach geil und Hansa Forever gehört auf jeden Fall dazu. Da gibt's ein paar Fußballhymnen, die sich einfach gut anhören und die man gut mitsingen kann. Und als Trainer war es dann so, dass ich gar nicht mehr so viel hier wahrgenommen habe, was bei Hansa passiert. Natürlich Tabellensituation, ab und zu mal ein Spiel geguckt, aber mich jetzt nicht für die Tiefe interessiert, weil man muss sich das schon so vorstellen, dass ich in Wiedenbrück, dadurch, dass ich der Einzige war, der es hauptamtlich gemacht habe, hatte ich natürlich auch sehr viele Jobs und der Verein, der hat mich da schon ziemlich geschluckt, so dass ich anderweitigen Fußball gar nicht so sehr verfolgen konnte, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte, weil es einfach zeitlich nicht machbar war.
Mal weg vom Sportlichen, der FC Hansa ist eben mehr als nur ein Fußballverein. Wie nimmst du auch beispielsweise dieses soziale Engagement wahr? Wir haben jetzt beispielsweise diese Osteraktion ja gerade gehabt, wo du ja auch einer von denen warst, die mit dazu aufgerufen haben. Wie nimmst du sowas wahr?
Man merkt einfach, dass dem Verein die Menschen wichtig sind und das ist ja auch eins meiner Prinzipien, dass ich versuche auch immer den Menschen vor dem Spieler zu sehen und ich finde das sehr toll, wenn man sich da engagieren kann und wenn man da auch irgendwo dann Flagge zeigt und ja, Menschen, auch hilfebedürftigen Menschen sicherlich da eine Stütze ist.
Aber ein Großteil der Sachen sind auch schon weg, die sich die Kinder gewünscht haben. Auch da nochmal ein Dankeschön an dich, dass du da dich bereit erklärt hast, da mit den ersten Aufruf zu starten. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir schon wirklich einen Großteil der Sachen bekamen. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank dafür. Ja, dann kommen wir mal zu deinem ersten Spiel hier im Ostseestadion als Trainer. Wie war der Moment, dann reinzulaufen und zu sagen, ja, ich bin jetzt hier der Boss?
Ja, das Gefühl hatte ich nur nicht direkt. Es war total besonders, aber durch die Konstellation, dass wir vorher die Woche in Ferl verloren haben, ja, habe ich mir schon ein bisschen in die Hose gemacht, bin ich ganz ehrlich. War schon aufgeregt, hast dann doch so das Gefühl, boah, jetzt bist du wieder im größeren Fußball angekommen. Es war so eine Mischung aus, total geil und total beschissen, weil du irgendwo eine gewisse Unsicherheit auch noch hattest an dem Tag und ich finde das auch gar nicht schlimm, weil das ist irgendwo, glaube ich, dann menschlich, wenn du als junger Trainer zu einem großen Verein kommst, auf einmal diese Verantwortung hast. Mittlerweile habe ich mich da schon ein Stück weit mehr dran gewöhnt. Es war natürlich sehr positiv, dass wir dann auch gleich eine gute Serie hingelegt haben. Das hat mir den Einstieg hier total erleichtert und mittlerweile bin ich da ja vor Spielen immer schon noch angespannt. Aber ich kann es auch ein bisschen mehr genießen als noch beim ersten Spiel, weil da schon ein bisschen Druck auf dem Kessel war.
Ja, so eine gewisse Grundnervosität ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, ne? Also wenn man da reingeht und sagt, ich nehme das hier alles so hin und jetzt rutschen wir das hier auf einer Arschbacke ab, dann ist man, glaube ich, fehl am Platz, oder?
Ja, du kannst so eine Wucht nicht einfach so hinnehmen. Also wer das macht, der ist für mich auch emotional so ein bisschen verkrüppelt. Also du musst dich schon dem ganzen Thema öffnen und ich glaube, nur dann kommst du auch wirklich authentisch rüber. Also wenn du hier so einen kalten Vogel an der Linie hast, da glaube ich, der kann mit den der wird dir nicht ankommen. Also das, aber so bin ich eben auch nicht. Also ich fühle das hier schon und so wie es ist, ist es gut.
Ja, und dann war dieses erste Spiel ausgerechnet dann gegen Arminia Bielefeld. Das ist ein ehemaliger Verein von dir. Das ist direkt bei dir vor der Haustür sozusagen, wo du lebst. Und du gewinnst dieses Spiel. Da ist dann viel zusammengekommen, ne?
Ja, viel zusammengekommen. Hatte viel Besuch aus der Heimat von meinem Kreisliga-Club, über den ja auch oft berichtet wird, wo ich noch so ab und zu nebenbei noch so ein bisschen kicke. Die Familie war da. Ja, an dem Tag hat dann wirklich super viel gepasst. Mhm.
Wie empfindest du generell die Stimmung im Ostseestadion? Ist das was, wo du sagst, ich brauche das auch? Also vor ein paar hundert in Wiedenbrück zu spielen, ist alles gut und schön, aber ich brauche schon so ein bisschen Hexenkessel-Atmosphäre?
Man kann das nicht vergleichen und ich möchte auch, mir liegt das mehr und mir macht das mehr Spaß, das ist ja ganz klar, aber es hat auch eine ganz besondere persönliche Note, wenn du im Prinzip von 1000 Zuschauern jeden kennst und wenn du 6 Jahre Trainer von so einem Verein warst, dann kennst du wirklich jeden, der da im Stadion ist und natürlich auch nochmal eine andere Hemmschwelle dann ist nach Niederlagen. Hier ist es dann eine andere Wucht, ich habe ja so eine richtige Krise hier noch nicht gehabt, hoffe auch, es wird noch eine lange Zeit dauern, bis es irgendwann mal kommt oder im besten Fall gar nicht. Aber das ist ja das, wenn du vom ganzen Herzen Fußballer bist, dann ist es das, was du dir vorstellst und was du dir wünschst. Diesen Support, den wir hier haben, über 90 Minuten vorm Spiel und nach dem Spiel, der ist einfach sehr außergewöhnlich und da gibt es nicht viel Vergleichbares, finde ich, in Deutschland. Da musst du schon ganz weit oben schauen, wenn du so viel Tradition und so viel Power in ein Stadion kriegen möchtest.
Mhm. Schöne Fanfrage dazu. Wenn du mal gelb gesperrt sein solltest, kannst du dir dann vorstellen, das Spiel auf der Süd zu verfolgen? Zumindest teilweise.
Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und zwar deswegen, weil ich weiß ja gar nicht, wie die Regularien sind, aber ich würde natürlich schon versuchen, in Kontakt zu sein und die bestmögliche Sicht zu haben. Wenn die Frage anders gestellt wäre und man würde mich fragen, wo ich am meisten Bock zu hätte, dann würde ich sicherlich mit einem Bierchen in der Süd stehen, ja.
Ja, das glaube ich, ist auch eine ganz angenehme Geschichte. Auch noch eine schöne Frage dazu, weil du es gerade vor ein paar Antworten gesagt hattest zur Hansa-Hymne. Kannst du denn wenigstens den Refrain schon mitsingen oder konntest du das sogar tatsächlich schon, bevor du hier warst? Weil du sagst, das Lied lief häufiger mal auf Partys oder so?
Das kannte ich vorher schon, das konnte ich auch vorher schon und mittlerweile kann ich es natürlich auch komplett auswendig, aber bevor du fragst, ich werde jetzt nichts vorsingen.
Musst du nicht.
Bin jetzt gerade noch so dabei, noch so die anderen Lieder, die gang und gäbe sind. Das ist ja normal. Die Kinder sind da am Wochenende, die finden Hansa ja auch komplett geil und die wollen dann Hansa-Musik hören und dann hören wir die Lieder und mein Sohn kann sie, glaube ich, schon fast alle auswendig und ich finde, so muss es aber auch sein.
Ja, der ist schon gut dabei, ne? Der ist 12 jetzt, glaube ich, ne?
11.
11. Der ist schon richtig, richtig dabei, so was Mitgehen angeht und so, ne? Also der kommt nicht nur hierher und guckt, weil Papa hier arbeitet, sondern weil er auch Lust drauf hat, oder?
Das ist so. Also seine Tür zu Hause, zu seinem Zimmer, die sieht ähnlich aus wie das Stadion. Also sehr viele Abziehbilder, sag ich mal, Aufkleber und hat schon seinen Charme.
Ja, das ist schön. Und die Familie versucht auch tatsächlich immer zu jedem Spiel hier zu sein, ne?
Ja, wobei das ja auch nicht immer möglich ist, weil ich meine, mein Sohn spielt bei Paderborn selber Fußball in der U11. Das ist ja auch schon leistungsbezogen und jetzt kommen immer mehr Saisonspiele eben auch dazu, wo vorher nur Freundschaftsturniere waren und es wird jetzt schon alles ein bisschen schwerer, aber wenn die Zeit es erlaubt, dann sind sie immer da und wir haben ein bisschen Glück auch, dass die Fußballzeiten so ein bisschen antizyklisch sind zu den Ferienzeiten, zumindest NRW, dass wir jetzt die Osterferien hier zusammen verbringen können, dann kommt die Sommerpause, wo ich zu Hause bin und dann kommen die Sommerferien in NRW, wo sie wieder 6 Wochen hier oben sein können, also wir arrangieren uns da bestmöglich und kriegen das gut hin und FaceTime hilft uns abends auch so ein bisschen.
Apropos Heimspiele, wie habt ihr es denn eigentlich geschafft, dass Hansa wieder so eine Heimmacht geworden ist? Da haben wir in den vergangenen Jahren viele Probleme gehabt. Jetzt stehen wir unter den 3 besten Mannschaften, was die Heimspiele angeht. Habt ihr da irgendwas ganz Besonderes gemacht? Habt ihr eine besondere Ansprache an die Mannschaft oder ähnliches?
Nein, haben wir nicht. Ich würde gerne wissen, was genau der Punkt ist, warum wir es auswärts nicht so hinbekommen, dass wir eine gewisse Macht zu Hause haben, durch die Wucht der Fans eben auch, aber auch durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, das ist sicherlich gut. Wir haben aber keine besondere Herangehensweise. Ich bin sowieso nicht überzeugt davon, dass du permanent immer alles gleich haben musst, dass du 800 Rituale haben musst und wenn eins davon nicht funktioniert, dann hast du ein schlechtes Gefühl, sondern finde auch so ein bisschen, dass du Abwechslung in Vorbereitungen ruhig mit reinbringen kannst, weil ich irgendwo immer die Aufmerksamkeit auch der Spieler behalten möchte und da kannst du ganz unterschiedlichen Konstellationen kommen. Ich freue mich darüber und hoffe, dass wir das so lange wie möglich auch aufrechterhalten können.
Wie zufrieden bist du denn mit der Leistung der Mannschaft in deiner Amtszeit jetzt? Du hast ja fast eine Hinserie sozusagen jetzt auf dem Zettel stehen. Wie bist du zufrieden mit den Leistungen und auch mit der Punkteausbeute?
Ja, ich glaube, die Punkteausbeute ist ordentlich. Wenn wir es hochrechnen würden, glaube ich, wären wir schon ganz oben dabei. Finde ich gut, freut mich. Finde die Entwicklung der Mannschaft insgesamt gut. Sehe aber auch noch sehr viele Potenziale. Freue mich dann auch, egal wie diese Saison jetzt ausgehen wird, wenn ich dann im Sommer mal eine ganze Vorbereitung habe, wo wir verschiedene Themen dann noch einfach mal im Detail richtig bearbeiten können. Da war jetzt die Zeit eigentlich gar nicht so richtig für da, weil du doch so von Woche zu Woche gehst und hast immer wieder das alte Spiel, was du abarbeitest, hast das neue Spiel, wo du dich drauf vorbereitest. Da hat mir jetzt schon so eine Vorbereitung so ein bisschen gefehlt, weil ich mich schon als Trainer sehe, der langfristig denkt und der ein gewisses Konzept dann auch verfolgt. Auf der anderen Seite freut es mich aber auch unheimlich zu sehen, dass wir es dann im Verbund mit dem Trainerteam geschafft haben, scheinbar so die richtigen Schlüsse erstmal draus zu ziehen, die Mannschaft peu à peu mit neuen Situationen zu konfrontieren, so dass wir insgesamt eine Entwicklung genommen haben. Und das ist erstmal eine gute Erkenntnis.
Viele Fans oder vielen Fans ist aufgefallen, dass ihr es geschafft habt, aus der Mannschaft eine Einheit zu bilden. War das so die erste Aufgabe in der Kürze der Zeit, die für euch anstand, dass das quasi das ist, was ihr als erstes auch erfüllen wolltet oder erledigen wolltet?
Ja, das ist, glaube ich, unabdingbar im Fußball und generell im Mannschaftssport, dass du eine Einheit sein musst. Ich halte jetzt nicht viel davon, immer zu erzählen, wir sind eine Familie, weil für mich gibt es eine Familie und das sind meine Frau, meine Kinder und meine sonstigen Familienangehörigen. Aber dieser Familiengedanke, wenn man so will, der darf durchaus schon gelebt werden und das schließt nicht aus, dass man sich die Woche über auch mal richtig bekriegen darf im Training, dass man sich mal streitet, weil ich glaube, die größten Streitigkeiten, die finden nachher in einer Familie statt. Das ist, wird jeder bezeugen können, der eine hat, weil man eben auch diese besondere emotionale Verbundenheit dann da verspürt. Das ist wichtig, dass man eine gute Streitkultur aufbaut. Und mir ist wichtig, dass die Mannschaft sofort verstanden hat, dass ich es nicht erlaube, trotz vieler Freiheiten, die ich gebe, wenn irgendwer denkt, er kann sich hier tiefenartig verhalten, er fühlt sich als was Besseres. Das sind Spieler, die werden bei mir in meinem Kader auf Sicht nie eine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass ich nicht mit extrovertierten Typen klarkomme. Im Gegenteil, ich mag Typen, die auch mal anders sind, die auch mal querschießen, die auch mal Scheiße bauen. Das gehört alles dazu. Aber es gibt gewisse Dinge, die sind nicht verhandelbar. Und da gehört eine kollegiale Art untereinander schon dazu. Da gehört es dazu, dass man sich selbst den Spiegel vorhält. Da gehört es dazu, dass man sich nach einem Streit vertragen kann. Und das sind, gibt es, glaube ich, noch viele weitere Themen, die ich da nennen könnte. Aber es ist mir sehr wichtig, dass die Mannschaft als Einheit auftritt.
Also quasi, um es auf einen ganz einfachen Punkt zu bringen, keiner ist wichtiger als die Mannschaft. Damit hast du dann ein Problem, ja?
Wunderbar ausgedrückt, kann ich nichts zufügen.
Wenn wir mal auf die Saison schauen, hast du das schon mal erlebt, dass so viele, ich sag mal, unglückliche Entscheidungen innerhalb einer Saison passieren? Ich habe es mal notiert, 22 Mal Latte oder Pfosten bisher im Saisonverlauf. Damit sind wir mit großem Abstand auf Platz 1. 15 Fehlentscheidungen sind gefallen, damit sind wir auf Platz 2. Und nur 5 Mal haben wir von Fehlentscheidungen profitiert. Damit sind wir letzter gemeinsam mit Aachen und Wiesbaden. Wenn man das dann alles 3 in einen Topf schmeißt, da liegen wahrscheinlich 6 bis 10 Punkte rum, oder?
Ja, das kann sein, aber ich halte gar nichts davon, in Selbstmitleid zu versinken. Wenn ich an Latte schieße, muss ich das nächste Mal tiefer ansetzen und wenn der Elfmeter nicht gepfiffen wird, muss ich vielleicht theatralischer fallen. Also es gibt für alles Lösungen und ich beschäftige mich nicht mit Dingen, die ich nicht beeinflussen kann. Also es sind Randerkenntnisse, die sicherlich auch irgendwo gewisse Schlüsse zulassen, aber das bestimmt nicht meine tägliche Arbeit.
Mhm. Nochmal ganz kurz zur Mannschaft. Wie würdest du die Mannschaft in 3 Worten beschreiben? Gibt es das? Kannst du das?
Nee, kann ich nicht.
Nee. 3 ist zu wenig, ja?
Ja, wüsste ich jetzt nicht, wie ich das machen sollte. Ja, okay. So spontan bin ich nicht.
Andersrum, was bedeutet dir dieses Team? Es ist ja deine erste richtige Profimannschaft, wenn man es so will. Wird das immer einen besonderen Platz in deinem Leben auch in Zukunft haben, diese erste Profimannschaft, die du übernommen hast?
Das glaube ich schon. Allerdings glaube ich, dass ich das auch nur mit sehr viel Abstand irgendwann richtig realistisch bewerten kann. Also ist jetzt meine erste Station. Ich bin mir sehr sicher, dass Hansa ja für immer ein großes Thema für mich spielen wird, weil es einfach der Verein ist, der mir diese Chance jetzt gegeben hat, wieder in den Profifußball oder in den totalen Profifußball zurückzukehren. Deswegen wird es da immer eine Verbundenheit geben. Ich hoffe auch, dass ich insgesamt eine lange Zeit hier prägen darf. Und was die Mannschaft angeht, wird sich dann nachher zeigen. Also ich fühle mich sehr wohl und ich arbeite sehr gern mit dieser Mannschaft zusammen. Aber wie die Konstellationen sich die nächsten Jahre entwickeln, auch vereinsintern hier, kann durchaus sein, dass ich, wenn ich ein paar Jahre bleiben darf, dass ich irgendwann von einer anderen Mannschaft von Hansa als von der hier spreche. Mhm. Obwohl ich jetzt das gar nicht negativ meine. Mhm. Aber das ist so ein Blick in die Zukunft. Das ist für mich jetzt schwer.
Was war dann in diesen 5 Monaten bisher dein emotionalster Hansa-Moment? Gab es ein Spiel, an das du dich ganz besonders gern bisher zurückerinnerst?
Ich glaube, jeder Heimsieg ist sehr besonders. Das ist einfach mit der Atmosphäre, die wir hier haben, so nach dem Bielefeld-Spiel das erste Mal gemeinsam mit in die Kurve zu gehen, jetzt als Cheftrainer dann von Hansa, das war für mich schon besonders. Ich habe das Spiel gegen Aue beispielsweise sehr genossen. Der Sieg gegen Dresden war besonders, aber es war durch die Randerscheinung, war die Freude danach so ein bisschen getrübt, fand ich. Das war, ja, sind wir stolz drauf, freuen wir uns, dass wir das gepackt haben. Ich hoffe, dass die schönsten Erlebnisse noch kommen.
Das Spiel kurz vor Weihnachten gegen Hannover, denke ich, war auch was ganz Besonderes, mit diesem ganz späten Tor sich dann in die Winterpause zu verabschieden und mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen.
Ja, sieht man ja. Ich habe jetzt, bin zwar noch nicht ganz so lange hier, aber vergisst du dann schon wieder relativ schnell. War natürlich super emotional, auch mit dem Tor von Christian in der 90. oder 89. Minute. Er war ja auch in Verbindung mit der Stimmung, die wir das ganze Spiel über hatten und auch schon vorm Spiel hatten, mit dieser Flutlichtatmosphäre, mit dem ausverkauften Haus. Sicherlich ein total besonderer Moment.
So, dann kommen wir jetzt zu den richtig knackigen Fragen unserer Fans. Die fängt schon mal gut an. Danke für den Klassenerhalt. Können wir jetzt höhere Ziele in Angriff nehmen, möchte jemand wissen.
Wow, jetzt wäre die Frage, wie man höhere Ziele definiert. Ich weiß ja, denke ich, was die Anspielung bedeutet.
Ich könnte die nächste Frage vorlesen, die lautet, schaffen wir noch den Sprung unter die ersten 3 der Tabelle?
Wow, genau, wird ja immer besser. Also ich verstehe die Fragen, ich verstehe auch die Journalisten, wenn sie das fragen. Für mich geht es ja immer darum, dass ich das Ganze moderieren muss. Und mir geht es auch darum, wenn ich mit den Spielern spreche, was für die Spieler das Angenehmste. Wollen wir jetzt nach außen eine große Fresse haben, dann müssen wir halt auch die Eier haben und damit klarkommen, eventuell auf die Fresse zu bekommen. So, ich persönlich habe da gar kein Problem mit. Wir haben uns insofern committed, dass wir gesagt haben, wir gehen weiter diese Strategie von Spiel zu Spiel. Wir haben diese Haltung, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Was ich ganz klar sagen kann, natürlich bin ich hier hingekommen, um diesen Verein kurz- bzw. mittelfristig wieder in die zweite Liga zu führen. Und das ist mein Anspruch, Anspruch an mich und an meine Arbeit. Und da mache ich auch kein Geheimnis draus. Ob ich das dann schaffe, das weiß ich nicht. Aber ich werde auf jeden Fall alles dafür geben.
Also die nächste Fanfrage, möchtest du gerne mit Hansa aufsteigen, ist damit ja dann klar beantwortet, ohne dass wir ein Zeitfenster jetzt dafür festlegen wollen.
Das Zeitfenster, das legen wir jetzt nicht fest, aber mit dem ersten Anruf, den ich von Hansa hatte, verbindest du natürlich ein Ziel, diesen Verein wieder dahin zu bringen, wo er hingehört. Und das ist nicht die dritte Liga.
Blick auf die Tabelle, 45 Punkte sind es, 6 Punkte auf den Drittplatzierten. Wie sehr nervt es dich, dass dieses Spiel gegen Unterhaching immer noch nicht angesetzt ist, weil das einfach in der Tabelle noch fehlt?
Gehört auch zu den Themen, die ich nicht beeinflussen kann. Ich beschäftige mich mit solchen Sachen nicht. Ich habe so viele tagesaktuelle Themen, die wichtiger sind, weil ich die direkt beeinflussen kann. Also ich schaffe es wirklich gut, solche Dinge auszublenden. Und die sind bei mir nicht jeden Tag dann präsent. Und ich möchte meine Energie hier komplett in die Arbeit mit der Mannschaft stecken. Und alles, was nebenbei dann läuft, wo mein Einfluss doch wirklich gering ist oder in dem Fall sogar eigentlich gar nicht gegeben ist, die gehen komplett an mir vorbei.
Wie kann man verhindern, dass man im Hinterkopf diese 3 Punkte schon auf die Habenseite packt, wenn man auf die Tabelle schaut und sagt, ja, die 3 Punkte von Haching sollten wir vielleicht nochmal mit einrechnen? eine gefährliche Situation, wer sowas macht, oder?
Ja, würde ich jetzt nicht empfehlen. Also glaube, ich macht auch keiner. Was am Ende dabei rauskommt, ob wir da spielen und da gewinnen, ob wir am grünen Tisch die Punkte kriegen, weiß halt keiner. Die Situation ist so, wie sie ist. Wir müssen sie so annehmen. Und wenn wir das Spiel spielen müssen, dann wollen wir es gewinnen. Aber vorher gibt es nichts zuzurechnen, das ist auch ganz klar.
Dann schauen wir mal auf deine so tägliche Arbeit. Wie schwer ist es denn bei so einer großen Anzahl von Spielern, immer für jeden die passenden Worte zu finden in der Ansprache, im täglichen Umgang, auch vor dem Spiel? Brauchen einige Spieler vielleicht ein paar strengere Ansagen? Müssen andere vielleicht ein bisschen sanfter angepackt werden? Gibt es Spieler, wo das auch mal variiert, dass man sie mal so und mal so ansprechen muss? Wie hältst du das denn?
Ich habe das schon mal in einem Podcast gesagt. Ich glaube, um jeden gleich zu behandeln, musst du jeden anders behandeln. Und ich glaube, das gilt für Fußballspieler umso mehr. Wenn du denkst, du kannst mit jedem Spieler gleich umgehen, dann wird das nicht funktionieren. Du brauchst ein Fingerspitzengefühl, du musst sehr viel beobachten, du musst dich sehr viel für die Menschen interessieren. Deswegen waren die ersten Gespräche, die ich hier geführt habe mit den Spielern, eigentlich ausschließlich Gespräche, wo es um private Themen ging, weil ich einfach was über die Menschen erfahren wollte. Weil ich glaube, ich kann den Spieler oder die Leistung nachher nur endgültig bewerten und einschätzen, wenn ich was über den Menschen weiß. Und ich denke, es ist ein gutes Gefühl auch für einen Spieler, wenn er merkt, da sitzt jemand vor mir, der interessiert sich für mich. Und der interessiert sich für mich auch als Mensch. Und der interessiert sich für mich als Mensch auch immer noch, wenn ich gerade kein Startelf-Spieler bin. Also, weil das sind ja, im Spieler gehen ja 1000 Gedanken vor. Und ich muss ja schaffen, in meiner Rolle mich in alle Perspektiven hineinzuversetzen. Ich muss verstehen, wie fühlt sich der Spieler, der gerade das Siegtor gemacht hat, und wie fühlt sich der Spieler, der ausgewechselt wurde, weil er schlecht gespielt hat, wie fühlt sich der Spieler, der eine gelb-rote Karte bekommen hat, wie fühlt sich der verletzte Spieler, wie fühlt sich der Spieler, der gar nicht im Kader war, wie fühlt sich der Langzeitverletzte. So, und jeder hat irgendwo seine eigene Perspektive, und ich glaube einfach, dass es wichtig für mich ist, sich in diese Situation hineinzuversetzen, um dann entsprechend auch gut handeln zu können. Und das versuche ich, das werde ich wahrscheinlich nicht mal richtig machen, aber ich denke schon, dass ich ein gewisses Fingerspitzengefühl dafür habe, was ein Spieler braucht. Und da ist es, da gibt's nun mal den Typen, der eher die Peitsche braucht, und da gibt's den Typen, den du immer wieder loben musst. Dann gibt's aber auch den Typen, der auf die Fresse braucht und den du nächsten Tag dann wieder in den Arm nehmen musst. Und dann gibt's den Typen, den du lieber in Ruhe lassen sollst. Also ganz, ganz unterschiedlich. Das ist aber auch das, was mir Spaß macht, so die Arbeit mit den Menschen zusammen.
Wie gehst du mit Spielern um, wo du das Gefühl hast, die sind ein bisschen unmotiviert, die lassen sich vielleicht auch ein bisschen hängen? Pickst du die erst recht oder machst du denen mal eine klare Ansage? Wie gehst du mit solchen Spielern um?
Ja, da versuche ich natürlich erstmal nach den Gründen zu fragen, wenn ich es mir selber nicht erklären kann. Und dann versuche ich sie zu motivieren. Und das versuche ich auch sicherlich ein, zwei Mal. Aber das versuche ich wahrscheinlich kein drittes oder viertes Mal, weil dann ist der Spieler bei mir unten durch. Also wer es nicht schafft, sich für einen Verein wie Hansa Rostock zu motivieren, der sollte mit Fußball aufhören. Also da bin ich dann schon auch mal der Strenge, wenn man so möchte.
Gab es so in deiner bisherigen Trainerlaufbahn Talente, denen du so ein bisschen hinterher trauerst, weil sie zu wenig aus dem gemacht haben, was sie eigentlich hätten machen können, und wo du selbst auch nicht alles aus ihnen herauskitzeln konntest?
Ach, wüsste ich jetzt gerade nicht, aber ich weiß, dass es unheimlich viele Spieler gibt, die zu wenig aus ihren Karrieren gemacht haben. Aber ich bin auch ganz froh drum, deswegen konnte ich ja einige Spiele im Profifußball machen.
Wie schwer fällt es euch als Team, wenn es so wie in den letzten Wochen hin und wieder mal sehr viele Ausfälle gibt, da die richtige Formation dann zu finden? Müsst ihr euch dann da lange beratschlagen? Gibt es da auch Bauchentscheidungen oder wird da nach Zahlen und Fakten dann entschieden, wer für eine Position dann in Frage kommt, wenn vielleicht mehrere Spieler auf einer Position ausfallen?
Es gibt immer mal Bauchentscheidungen, und ich finde es auch wichtig, dass es Bauchentscheidungen gibt. Wir sollten schon auf unseren geliebten Fußball ein bisschen aufpassen, und da gehört der Bauch und da gehört das Herz auch dazu. Man kann nicht alles nur datenbasiert analysieren und daraus die Schlüsse ziehen, dass es heutzutage eine Rolle spielt, das ist ja ganz klar. Ich persönlich sehe eigentlich in jedem Ausfall auch immer die Chance für einen anderen Spieler. Hart gesagt interessieren mich die Spieler, die ausfallen, in dem Moment nicht. Den wünsche ich natürlich alles Gute und hoffe, dass sie schnellstmöglich wiederkommen, aber sie spielen für mich dann in der Aktualität keine Rolle, weil sie nicht zur Verfügung stehen, das ist ganz einfach, und das meine ich auch gar nicht emotionslos, aber das ist Fakt. Deswegen kümmere ich mich um die Spieler, die spielen, und habe oft die Erfahrung gemacht, dass je mehr Spieler ausfallen, ohne mir das jetzt für die Zukunft zu wünschen, definitiv nicht, aber desto besser wächst eine Mannschaft teilweise auch zusammen, weil du irgendwo so diese Verbundenheit nochmal stärker spürst und diese Jetzt-erst-recht-Mentalität oder der angeschlagene Boxer, da gibt es ja unzählige Metaphern, die man jetzt hier verwenden könnte.
Wir haben das Trainerteam schon angesprochen. Dirk Flock ist mit hier nach Rostock gekommen. Jemand, der schon lange Zeit an deiner Seite ist. Mit Markus Rabenhorst und Simon Pesch haben wir dann noch zwei weitere Co-Trainer. Wie teilt ihr euch die Aufgaben im Trainerteam auf? Gibt es da wirklich bestimmte Bereiche, die ein Trainer hauptamtlich sozusagen beackert?
Ja, natürlich. Wir sind da vielleicht auch noch gar nicht am Ende von dem, was wir in Zukunft vielleicht auch noch machen werden. Aber natürlich haben wir grob aufgeteilt, wer für was verantwortlich ist. Das sind die Themen Standards defensiv, Standards offensiv. Dann geht es ums Aufbauspiel, dann geht es um die Arbeit gegen den Ball. Dann geht es um Aufwärmphasen im Training, dann geht es um Rondoformen im Training, dann geht es um die Hauptspielphasen beziehungsweise die Hauptteile im Training, die ich dann häufig leite. Also wir haben das schon gut aufgeteilt. Wir machen die Individualanalysen, machen die Co-Trainer eigenständig. Ich weiß immer, wann die stattfinden, und wir besprechen das vorher. Ich gehe situativ mal mit rein, ab und zu aber auch nicht, weil das Vertrauen da schon groß ist. Ich weiß, dass wir da in gleiche Richtungen denken, und glaube auch, dass wichtig ist, dass ich diesen Spielraum und diese Chance wirklich guten Mitarbeitern auch geben muss, damit sie sich entfalten können.
Dann schauen wir mal ein bisschen weiter nach vorn. Gibt es schon die ersten Planungen für die kommende Saison, unabhängig davon, in welcher Liga es dann zur Sache gehen wird? Wie seid ihr da fortgeschritten?
Ja, sind permanent im Austausch, gerade jetzt Finker, Julius, Amir und ich tauschen uns natürlich täglich aus, und der Markt wird da sehr genau unter die Lupe genommen, und natürlich gibt es auch einige Planstellen, wo wir einfach sagen, da wollen wir uns verbessern. Erste Gespräche laufen, aber ist jetzt nicht so, dass wir da was verkünden können. Das wird dann an anderer Stelle folgen, aber ich bin sehr optimistisch, dass wir auch fürs nächste Jahr dann eine sehr gute Truppe hier an Bord der Kogge haben.
Wird es einen großen Umbruch geben, oder willst du schon Wert darauf legen, mit dem Großteil der Mannschaft zusammenzuarbeiten weiter in Zukunft?
Ja, die Mannschaft ist gut, und deswegen möchte ich auch mit dem Großteil weiterarbeiten. Natürlich gibt es vereinzelt Positionen, wo ich sage, da kann man was machen oder da sollte man vielleicht auch was machen. Und da sind wir einfach auf der Suche. Fiel uns jetzt auch, glaube ich, oder fällt uns jetzt auch ein bisschen leichter, weil wir schon eine genaue Idee haben, was wir vorhaben und wie die Zukunft aussehen soll, was wir für Profile haben. Das war letzten Sommer, glaube ich, nicht so einfach, weil doch vieles neu geholt werden musste, und ich finde, dass man im Rahmen der Möglichkeiten, die man damals hatte, wirklich gute Arbeit geleistet hat und eine schlagkräftige Gruppe oder Truppe hier zusammengestellt hat.
Wie intensiv bist du mit eingebunden? Darfst du Wünsche äußern, oder wird dir eine Liste vorgelegt von möglichen Spielern für Positionen, auf die ihr euch festgelegt habt? Oder wie läuft das so in der quasi täglichen Arbeit?
Ja, das sind ja immer lange Prozesse. Also dadurch, dass wir alle im Fußball auch vernetzt sind, werden immer mal wieder Spieler zu dem einen oder zu dem anderen zugespielt, und dann tauscht man sich aus. Der übliche Weg ist ja eigentlich, dass es über Armia oder über Scouting läuft, wo die Jungs halt auch wirklich gute Arbeit machen. Gerade jetzt auch die Jungs, die bei Thomas im Scouting arbeiten. Die sind da, was die ganzen Datenanalysen angeht, wirklich super fit. Dann auch viel im Live-Scouting noch unterwegs und schauen dann eben auch genau nach dem, was wir suchen. Ja, und dann gibt es ja so diese berühmten langen Listen, dann gibt es diese Shortlisten, wo dann auch der, wo dann nicht mehr eben alle drauf sind, sondern eben nur ein kleiner ausgewählter Teil. Und am Ende kommt es dann bei mir an mit den Spielern, die am interessantesten sind. Und dann informiere ich mich, wenn ich die Spieler noch nicht so gut kenne. Und dann gibt es einen weiteren Austausch, dann gibt es die ersten Gespräche, und das ist so der normale Gang, denke ich.
Hast du einen Wunschspieler, ohne dass du uns jetzt einen Namen verrätst, und gibt es eine realistische Chance, dass er dann nächstes Jahr hier bei uns auftaucht?
Boah, aktuellen totalen Wunschspieler hätte ich jetzt nicht mehr.
Gibt es eine Position, wo ihr besonderes Augenmerk drauf legt, weil ihr gesagt habt, ja, das ist eine Baustelle, die wir für uns entdeckt haben, die würden wir nächstes Jahr gerne schließen, und zwar so früh wie möglich?
Ja, die gibt's.
Okay, aber auch da willst du uns natürlich nicht weiter in die Karten schauen lassen?
Nein.
Nee. Gibt es Spielertypen, die dir vielleicht noch so ein bisschen fehlen? Jemanden, der was mitbringt, was wir aktuell vielleicht noch nicht so im Kader haben?
Ja, ich glaube, man muss unterschiedliche Typen im Kader haben und man muss unterschiedliche Rollen gut besetzen. Es hilft dir beispielsweise, wenn du auf manchen Positionen vielleicht auch mal einen älteren Spieler hinten dran hast, der mit einer Rolle zufrieden ist. Die Rolle, die heißt dann vielleicht wirklich nur Joker. Der muss aber vom Typ so gut sein, dass er in jedem Training vorne weggeht und einen guten Charakter hat. Der dann immer noch so gut ist, dass er, wenn er gefragt ist, auch spielen kann. Dann gibt es den Typen, der permanent Druck machen soll, weil er eigentlich in eine Startelf drängt und der den A-Spieler auf seiner Position verdrängen möchte. Und da gibt es so verschiedenste Rollen, wie die Anführer auch, die auch ja wieder unterschiedlich besetzt sind. Dann gibt es eher so diese emotionalen Leader, die eher jetzt übers Pushen kommen. Dann gibt es aber auch eher so diese strategischen Leader, die Taktik der Mannschaft mitordnen. Und ich finde, wir haben viele von diesen Charakteren schon, aber wir können auch noch welche davon gebrauchen. Wir brauchen aber auch nicht nur Häuptlinge, wir brauchen auch ganz normale Indianer oder anders gesagt Soldaten, die einfach dann auch ihre Arbeit so machen, wie es vorgesehen ist. Und ich glaube, eine Mannschaft lebt davon, dass sie unterschiedliche Charaktere hat.
Ein, zwei Namen wurden hier nochmal reingeschmissen. Sigi Haugen, der ist ja aktuell nur geliehen. Wie siehst du seine Rolle und ist es realistisch, dass er übers Saisonende hinaus bleibt oder ist das komplett offen noch aktuell?
Ich würde aktuell sagen, dass es komplett offen ist. Ich weiß aber auch nicht genau, wie da die Gespräche oder Vereinbarungen sind, wie Vertragskonstellationen eventuell sind. Da hält Amir mich dann zum Glück auch raus, weil das für mich dann auch immer vielleicht eine gewisse Befangenheit bedeuten könnte in der einen oder anderen Konstellation. Das weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass Sigi, glaube ich, hier im Umfeld gut angekommen ist, dass die Fans ihn sehr mögen. Dass er schon das eine oder andere Tor hätte mehr machen müssen, glaube ich, da sind wir uns einig, das weiß er aber auch. Trotzdem arbeitet er da an sich und das wird die Zukunft dann zeigen, aber er ist ja grundsätzlich ein Spieler, der vom Profil zu Hansa passt, würde ich sagen.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, das ist eben einer von den Typen, ne? Das ist kein 0815-Spieler, ne?
Nein, definitiv nicht. Sigi ist schon jemand, der sehr selbstbewusst ist und das musst du, glaube ich, auch sein, wenn du auf der Position spielst.
Mhm. Kommen noch so ein paar schöne Fachfragen, was jetzt beispielsweise das Training und das System angeht. Hier fragt jemand, wie viel Zeit im Training wird mit Gegnerdruck trainiert, wie viel ohne und variiert das von Woche zu Woche und auch vom Gegner?
Ja, spannende Frage. Natürlich ist es immer unser Wunsch, so viel wie möglich in Wettkampfform zu trainieren, dass du auch das, was du am Wochenende dann machst, bestmöglich nachstellst, weil ich glaube, dass die Stärke, die ja nachher wächst, dass die auch aus einer großen Wiederholungszahl kommt und jemand, der in einer gewissen Drangsituation gut flankt, im Training, der wird das sicherlich im Spiel auch besser machen. Und deswegen schauen wir natürlich, wie wir das hinbekommen. Wie jetzt genau dann das Verhältnis ist. Es kann schon sein, dass es auch mal von Woche zu Woche variiert, weil wir auch nicht immer gleiche Wochen haben. Es ist schon ein Unterschied, ob wir Samstag spielen, Samstag, Freitag oder Sonntag, Freitag oder eine englische Woche haben. Und wichtig bei dem Ganzen ist auch, dass wir eine Trainingsdosierung wählen, dass die Spieler belastet werden und dann auch wieder regenerieren können. Das gehört dann alles dazu und das müssen wir alles berücksichtigen. Aber der Grundgedanke ist immer, sehr nah am Spiel zu arbeiten.
Auch eine Fanfrage, warum spielen wir eigentlich fast immer mit Dreier- oder Fünferkette? Wie ist deine Meinung zur Viererkette?
Sehr positiv. Also in meinen Vereinen vorher war es zu Anfang so, dass ich eigentlich immer ein 4-3-3 gespielt habe in Wiedenbrück. Über einige Jahre, dann wurde so ein bisschen gläserner für die Gegner, haben uns besser gespiegelt, haben mehr Lösungen gegen uns gehabt, dann haben wir die Dreierkette mal gespielt. Ich finde immer diese Formationsfrage, jetzt nicht sagen, dass es mich nervt, aber wer unsere Spiele beobachtet, der sieht, dass wir ganz, ganz große Teile des Spiels mit einer Viererkette spielen. Wenn wir beispielsweise unseren linken Schienenspieler so hochschieben, dass er eigentlich unser Spieler ist, der am ehesten Druck auf den Gegner aufbaut und die rechte Schiene rückt rein, dann haben wir in dem Moment, spielen wir eine Viererkette. So, das ist einfach so. Da kann sich auch keiner gegen wehren. Und genauso gibt es Konstellationen, wo du aus der Viererkette einen Spieler hochschiebst und spielst dann eine Dreierkette. Ich finde das nicht entscheidend. Ich finde aber vom Grundsatz her schon, dass ich es mir wünschen würde oder auch überzeugt davon bin, dass wir im Sommer eine Zeit haben, wo wir auch ein anderes System noch mit ins Repertoire nehmen sollten, allein um nicht so ausrechenbar zu sein. Auch wenn wir situativ sicherlich aus dem System auch anpassen können. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, für mich gibt es nur die Dreierkette. Also ich spiele sehr gerne auch eine Viererkette.
Ja, auch eine spannende Frage. Warum wird so häufig hintenrum gespielt? Bist du kein Freund von langen Bällen? Magst du lieber den Ball sicher längere Zeit in den eigenen Reihen halten?
Ja, ich finde es einfach kein schönes Spiel. Also ich glaube, wenn wir von... damals ist Tiki-Taka, Barcelona, fanden alle geil. Manchester City hat einen unheimlich guten Fußball gespielt, auch sehr erfolgreich. Die deutsche Nationalmannschaft mittlerweile auch wieder mit sehr viel Ballstaffetten hintenrum. Lange Bälle werden zum Teil auch sehr gut verteidigt und kommen wie ein Bumerang zurück. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, wir müssen immer alles nur im Kleinen-Kleinen lösen. Es sollte auch mal die Variante geben, allein um flexibel zu sein, auch mal eine lange Variante mit einzustreuen. Ich würde mir zum Beispiel deutlich häufiger noch wünschen, dass wir es schaffen, unsere Außenverteidiger auch mal über einen langen Ball oder über einen Diagonalball, wenn sie dann mal reinkreuzen, wirklich auch in direkt vors Tor zu bringen. Das sind Situationen, die möchte ich durchaus, aber ja, die Gegner wissen einfach unheimlich viel über uns. Die wissen über jeder Gegner weiß über jeden anderen Gegner immer sehr, sehr viel in der Liga. Und das ist schon wichtig, dass du schaffst, eine Mannschaft auch in einem gewissen Teil des Platzes zu isolieren, um über einige kleine Pässe dir wieder einen größeren Raum aufzumachen. Weil man muss einfach sagen, es wird taktisch viel besser gearbeitet, als das früher der Fall war. Sowohl von den Trainerteams als auch von den Spielern, weil sie einfach besser ausgebildet sind, weil sie mehr Meter machen auch als früher, weil sie mehr Sprintmeter machen im Spiel. Und du musst einfach durch eine gute Spielanlage schaffen, dir immer wieder Räume zu generieren. Und ich möchte selber ein Trainer sein, der mehr für einen schönen, ästhetischen Fußball steht, der ja auch den Mut hat, hinten rausspielen zu lassen und vielleicht auch mal damit auf die Schnauze fällt. Aber ich glaube, wir haben unzählige Angriffe schon gesehen, wo wir uns über diese Konstellation so nach vorne gespielt haben, dass wir nachher eine Torschance hatten. Und wenn ich jetzt überlege, wie viel Ballbesitzphasen wir dadurch hatten, dann ist das gut. Und wenn ich jetzt überlege, wie viele Gegentore wir gefressen haben durch ein hinten rausspielen, da fällt mir kaum was ein. Da kann man jetzt mal einen Rückpass von Amo auf Opi in Mannheim vielleicht nennen. Wobei das einfach ein krasser individueller Fehler dann war. Also der würde auch bei einer langen Strategie, wäre das ein Ball, den man zurückspielen kann und den man danach vielleicht lang spielt, was ja vielleicht sogar das Ziel in der Situation war. Ich weiß, ich habe es jetzt gar nicht mehr ganz genau vor Augen. Aber ja.
Und durch einen langen Ball von Uppi ist ja auch beispielsweise gegen Aue das 2-0 gefallen. Also es ist ja nicht so, dass ihr nur auf Ballbesitz und hinten rumspielen Wert legt. Aber auf der anderen Seite, solange ich den Ball habe, kann der Gegner ihn nicht haben und kein Tor schießen. Auch das ist ja dann, auch wenn es ein bisschen nach Phrasenschwein klingt, ja auch ein Teil des Spiels dann. Ne?
Ja, aber wenn wir uns jetzt die Mannschaften angucken, auch wenn es jetzt hier kein gern gesehener Verein ist, aber wie St. Pauli beispielsweise aufgestiegen ist durch die Art und Weise, wie sie hinten raus Fußball gespielt haben, dann war das schon besonders gut. Man sieht, wie Paderborn jetzt in der zweiten Liga, wo ich jetzt mal behaupte, es gibt stärkere Kader in der zweiten Liga, aber trotzdem so eine Rolle spielt. Also es gibt schon ganz, ganz viele Vereine, die einen guten und erfolgreichen Fußball spielen können. Und ich finde, wenn man beides kombinieren kann, dann ist das eigentlich so vielleicht die Königsdisziplin.
Ja, denke ich auch. Jetzt kommen wir noch zu ein, zwei Personalien. Chris Kinsombi, warum spielt der eigentlich so selten von Beginn an? Es ist auf der einen Seite Segen, auf der anderen Seite auch Fluch, einen Spieler wie ihn im Kader zu haben, weil jeder der Gegner, der sieht, oh, da sitzt Kinsombi noch auf der Bank, wenn der kommt, wird's gefährlich. Auf der anderen Seite hat man unter Umständen einen unzufriedenen Spieler, der gerne spielt und darauf brennt, dann auch ein paar Mal hintereinander in der Anfangsformation zu stehen. Wie siehst du das?
Ich ordne das für mich persönlich ganz realistisch ein und ich muss einfach sagen, seine Qualitäten hat er aktuell in den Einwechslungen mehr gezeigt als in den Startelf-Einsätzen. Er ist da aber vielleicht teilweise noch so ein bisschen ein kleines Opfer des Systems, dadurch, dass wir so häufig so diese zwei Zehner auch haben, die wir ins Spiel bringen wollen. Da ist er jetzt nicht prädestiniert für. Er macht das nicht schlecht, aber er ist da ausbaufähig noch so. Das habe ich mit ihm auch zusammen besprochen, dass er, wenn er einen Gegner im Rücken hat, das ist nicht seine größte Qualität. Seine Qualität ist eigentlich dann, wenn er mit Tempo auf den Gegner zugehen kann. Also er ist ein optimaler 4-3-3 Außenspieler. Er könnte auch bei uns, was ich glaube, was auch in Zukunft mal passieren wird, sehr gut auch auf der Schiene spielen. Dadurch, dass wir die Schiene einfach besetzt haben, aber sehr offensiv interpretieren, kommt er dann in Situationen, die seinem Spiel einfach unheimlich liegen. Trotzdem kann er sich auch auf einer anderen Position beziehungsweise auf dieser Zehner-Position auch durchsetzen, weil er es immer wieder schafft, Dinge zu kreieren. Aktuell ist es einfach so, dass er ja vielleicht auch ein kleines Opfer seiner Joker-Rolle ist, weil er einfach unheimlich gut performt, wenn er reinkommt. Im letzten Spiel aber hat er auch wieder zwei sehr gute Aktionen gehabt. Da ärgere ich mich auch, dass ich ihn nicht noch früher gebracht habe. So, ich bin ja auch nicht immer der Meinung, dass ich dann alles richtig mache. Und da hätte er durchaus 10, 15, 20 Minuten mehr kriegen müssen, weil er macht immer irgendwas kaputt beim Gegner. Und das ist schon eine besondere Qualität. Ich möchte aber auch nochmal betonen, nicht jedes Startelfspiel von ihm war schlecht. Also das sehe ich auch nicht so.
Ja, und Chris Kinsombe ist ja unbenommen jemand, der tatsächlich den Ball auch liebt. Also auch Spaß am Fußballspielen im klassischen Sinne hat. Ne?
Ja, absolut.
Eine andere Personalie, die bei den Fans natürlich immer wieder für Diskussionen sorgt, ist Damian Rosbach, der über Jahre hinweg hier eine gesetzte Größe war und quasi seitdem du da als Cheftrainer da bist, dann eher in die Jokerrolle gewechselt ist. Was hat den Ausschlag gegeben, da andere Personalien vorzuziehen und wie bist du selber mit Damian mit dieser Nummer umgegangen? Ist ja auch ein erfahrener Spieler, der ja auch schon ein bisschen was erlebt hat in seiner Karriere.
Ja, ich glaube, dass wir da in der Moderation das bisher sehr gut hinbekommen haben, dass wir auch viele Gespräche geführt haben, gerade Rossi und ich, haben uns über die Situation unterhalten. Er hat jetzt viele Jahre hier auch eine Ära mitgeprägt, wo es aber auch einen gewissen Fußballstil gab, wo dann eben doch häufiger mal der lange Ball gespielt wurde. Das heißt, er ist, also, ja, er hat halt nicht so diese Ausbildung jetzt gehabt oder permanent das gespielt, was wir jetzt uns gerade von unseren Innenverteidigern uns wünschen. Finde aber schon, dass er, und das hat das Spiel gegen Aue auch gezeigt, dass er schon auch in diese Richtung mittlerweile mitgeht. So, also er hat in dem Spiel, was ich vorher von ihm nie gesehen habe oder selten gesehen habe, auch nicht im Training, es wurde jetzt immer mehr Stück für Stück, dass er auch diese Bälle ins Mittelfeld spielt und dass er nicht immer nur diesen langen Ball spielen kann, weil er schon ein gutes Verständnis auch für den Raum hat. Das hat er jetzt einige Male gut gemacht. Ich kann das total verstehen, dass es dazu, dass die Personalie Rosbach immer so ein bisschen für Zündstoff sorgt. Unser Austausch, der ist gut, der ist ehrlich. Er ist jetzt mittlerweile, 31, 32? Mhm. Er hat schon mittlerweile einen kleinen Nachteil, wenn es ums Tempo geht und um die Beweglichkeit so in der Hüfte. So, ich glaube, das weiß er auch. Auch das hat man im Spiel gegen Aue dann gesehen. Und deswegen gehört er einfach aktuell auch nicht mehr zu den gesetzten Spielern. Was charakterlich das Thema Rosbach angeht, absolut null Vorwürfe. Totaler Vorzeigeprofi, pusht die Mannschaft, verhält sich gut und da ziehe ich total meinen Hut vor. Aber ich gehe eben auch ehrlich mit ihm um, wenn es dann um die Analyse geht.
Ja, und das ist ja jemand, der auch die Kabine kennt und auch, denke ich, wichtig in der Kabine ist, oder?
Ja, absolut.
Eine andere Personalie, Dominik Lanius, der hat nun wirklich eine sehr lange Leidenszeit hinter sich. Der hat noch nicht eine Pflichtspielminute für Hansa nach einer guten Vorbereitung im Sommer, da warst du noch nicht da, aber noch keine Pflichtspielminute absolviert. Wie tauscht ihr euch aus? Kannst du so ein bisschen mit ihm fühlen? Du hast ja auch so eine gewisse Verletzungskarriere hinter dir. Ist das quasi schon ein Neuzugang für die kommende Saison, als ein solcher zu sehen, dass man in diesem Jahr, in dieser Saison nochmal sehen wird?
Boah, ich will ihm da jetzt auch gar keinen Druck aufbauen.
Nee,
ob das jetzt
klar.
in diesem Jahr nochmal was wird, dass er da richtig nah rankommt. Aktuell sind auch alle Innenverteidiger fit, das muss man auch sagen. Und da sind die anderen einfach auch deutlich vor ihm. Er ist jetzt gerade, es ist ja mehr oder weniger noch ein Arbeitsversuch, den er da gerade unternimmt. Wird sich zeigen. Also er ist schon lange Zeit raus gewesen. Er muss jetzt gucken, dass er einfach über längeren Zeitraum fit bleibt, dass er wieder ja auch die athletischen Voraussetzungen schafft, um auf dem Niveau Fußball spielen zu können. Und ansonsten kenne ich ihn aus der Zeit von Viktoria und Fortuna Köln natürlich ganz gut, weil er da im Westen gespielt hat. und weiß, dass er ein Innenverteidiger ist, der schon auch ein Typ ist, der eine gewisse Klasse auch mitbringt, der sehr torgefährlich ist. Das hat er, ich glaube in einem Jahr hat er in der Regionalliga West mal 6, 7, 8 Tore gemacht, weil er da dann schon auch eine gewisse Wucht hat. Aber das jetzt endgültig beurteilen zu können, das werde ich nicht machen, weil da wollen wir ihm die Zeit geben und ich möchte mir auch die Zeit nehmen, um ihn dann entsprechend bewerten zu können.
Aber er ist regelmäßig hier, macht seine Übungen hier und ist mit dem Ärzteteam hier regelmäßig im Austausch und hin und wieder sieht man ihn ja dann auch auf dem Trainingsplatz.
So der Kontakt zur Mannschaft. Er steht auch kurz vorm kompletten Comeback jetzt, was das Mannschaftstraining angeht.
Ja, dann drücken wir ihm die Daumen, dass das dann jetzt in den nächsten Wochen dann vielleicht auch passieren kann. Wie viel Spaß macht es, mit den vielen jungen Talenten zu arbeiten? Felix Ruschke, Jonas Dirkner, Fiete Bock, Benno Dietze, Tim Krohn, Max Hagemoser, das sind ja alles Jungs, die hier aus der eigenen Nachwuchsakademie kommen.
Ja, super viel Spaß, weil das alles Jungs sind, die sind jeden Tag heiß wie Frittenfett. Die haben immer Bock auf Fußball, die geben immer Gas, die wollen immer lernen. Man merkt es dann auch, wenn man Einzelanalysen mal mit denen macht oder auch die Gespräche, wenn man sie führt. Da haben wir Jungs, die heiß sind und finde es toll, dass du auch als großer Verein, als großer Traditionsverein es jetzt so langsam schaffst, auch Spieler mit auszubilden. Und es geht ja darum, dass du erstmal eine große Identifikation auch schafft, glaube ich, mit dem ganzen Umfeld. Und der zweite Faktor ist eben, dass es irgendwann auch mal zu einem wirtschaftlichen Faktor kommen kann. Und da wehrt man sich ja auch nicht gegen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Weg weiter verfolgen und junge Spieler ausbilden.
Mhm. Fiete Bock hat jetzt ein paar Kurzeinsätze von dir bekommen. Was fehlt dann noch, dass da vielleicht mal ein bisschen längere Spielzeit bei rumkommt? Ist es tatsächlich die Erfahrung, die er vielleicht in der zweiten Mannschaft und auch vielleicht noch in der A-Jugend, wo er spielen kann, noch sammeln muss?
Ja, definitiv. Fiete ist 17. Der muss noch einiges lernen. Hab mir auch am Wochenende das Spiel angeschaut. Gegen Maccabi war das, ne?
Genau, die zweite Mannschaft.
Genau. Hatte ich mir angeschaut. Und wenn er dann gegen so einen abgewichsten Oberligaspieler spielt und der gibt ihm im richtigen Moment ein und dann dreht sich der kleine Fiete schon noch mal 2, 3 Mal. Und wenn er den Ball sich aber richtig vorlegt, dann fängt ihn auch keiner mehr ein. Und er hat da unheimliche Qualitäten, einfach durch sein Tempo, er hat auch einen gewissen Spielwitz, kann Torerfahrer erzeugen, er hat auch trotz seiner Größe ein sehr, sehr gutes Kopfballspiel. Also es ist definitiv ein super spannender Spieler, der wo wir aber alle, glaube ich, vorsichtig sein müssen, auch in den Bewertungen. Man sollte dem Jungen auch die Zeit geben und ihn vor allem in Ruhe lassen und ihn in Ruhe entwickeln lassen.
Wie froh bist du, dass er sich für Hansa entschieden hat und gab ja auch durchaus andere Angebote, dass er seinen Vertrag hier verlängert hat und du quasi als festen Bestandteil der Profimannschaft mit ihm planen kannst?
Ja, ich freue mich drüber, aber ich habe ehrlich gesagt auch nie einen Zweifel daran gehabt, dass das so kommen wird.
Ein sehr geerdeter Junge, ne? Er macht schon sehr für sein Alter doch recht reifen Eindruck auch, ne?
Ja, aber auf der anderen Seite musst du ja auch sagen, wenn du in dem Alter mit 17 hier debütierst und dein ganzes Leben für Hansa gespielt hast, von hier kommst, dann musst du ja wahnsinnig sein, wenn du den Verein verlässt. Also da gibt es für mich auch keine zwei Meinungen.
Ja, das siehst du komplett richtig.
Danke.
Noch eine Fanfrage, ein Blick in die Kabine. Wie sieht denn der Strafenkatalog aus, wie zum Beispiel fürs zu spät kommen? Was ist denn da so am teuersten, ohne dass wir jetzt Summen nennen, aber was ist das, was im Strafenkatalog ganz oben steht, was also wirklich tunlichst vermieden werden sollte?
Keine Ahnung. Also ich habe eine sehr disziplinierte Mannschaft und ich habe nicht das Gefühl, dass ich bei vielen Dingen bisher eingreifen musste. Wenn ich das muss, dann mache ich das. Aber ich persönlich habe wenig Regeln aufgestellt. Ich mag es nicht, wenn die Spieler beim Essen, wenn wir gemeinschaftlich essen, wenn sie dann alle die Handys rausholen. Und dann müsste ich schon überlegen. Also es ist ja eine Grundvoraussetzung für jeden, dass die Spieler pünktlich sind. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass hier einer nicht pünktlich ist. Aber ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, ob es da einen Regelkatalog gibt. Den wird es mit Sicherheit geben. Aber was ich definitiv weiß, ist, dass wir Spieler haben, die schon genau darauf achten. Und da gehören sicherlich Schusti, Franz Pfanne, Opi und Konsorten, die gehören dann dazu. Aber ich glaube, dadurch, dass ich den Jungs heute diese Freiheit lasse, lasse ich auch einen gewissen Selbstreinigungsprozess innerhalb der Mannschaft zu. Und wenn ich mich in jeden Scheiß einmische, dann wird das nicht mehr passieren und dann beklagen wir uns am Ende wieder, ja, wir haben ja alle keine Führungsspieler, aber wir lassen auch gar nicht zu, dass sich Spieler mal in irgendeine Richtung beweisen können. Sollte ich merken, dass es in irgendeiner Weise undiszipliniert zugeht, dann haue ich auch dazwischen.
Also eher ein bisschen ein Loch in der Kasse bei den Kassenwarten, weil die Mannschaft sich relativ gut dran hält und immer pünktlich ist und auch alles immer beisammen hat.
Würde ich jetzt sagen,
ja. Spannende Frage. Wer ist die lustigste Person, die du bisher im Verein oder in der Mannschaft kennengelernt hast? Gibt es so einen, der so für Späße zu haben ist oder ein bisschen Schabernack mal hin und wieder treibt?
Die lustigste Person? Fällt mir schwer, jetzt eine total lustige Person zu identifizieren.
Vielleicht auch jemand unfreiwillig komisch, über den man hin und wieder mal lacht, weil ihm ein bisschen was passiert oder so?
Ja, also wir haben sicherlich schon spannende Charaktere. Also ich sag mal, ein Klubschi ist schon, der hat schon immer irgendwo ein bisschen Scheiße im Kopf. Das gefällt mir schon. Also das Schlitzohrige, was er dann auch manchmal auf dem Platz hat, Das hat er in der Kabine auch. So, ich mag auch einen Toni total gerne für seine Gradlinigkeit, weil der ist so ein, er kam jetzt hier noch gar nicht so viel zum Zug, was total schade ist, aber er ist total, der haut auch ab und zu mal ein paar Sprüche raus, weil er absolut nie ein Blatt vor den Mund nimmt. So, das genieße ich dann schon auch und ich würde mir schon wünschen, eigentlich, dass wir den einen oder anderen mehr hätten, der mal ab und zu so ein bisschen über die Stränge schlägt.
Ja, Toni Jonic und Tim Krohn vorher, das sind die beiden Jungs, die du gerade erwähnt hast. Stürmer, ist das so ein Stürmer-Ding oder ist das jetzt Zufall, dass die beide auch Stürmer sind, dass die eben solche Typen sind, die eben sich vielleicht auch mal trauen, was zu sagen, was vielleicht nicht jeder sagen würde?
Weiß jetzt nicht, ob das ein Stürmer-Ding ist. Normalerweise gehören die Torhüter ja auch dazu und sind ein bisschen bekloppter. Jetzt haben wir mit Opi da einen sehr lieben. Da würde ich mir manchmal wünschen, dass er ein bisschen extrovertierter wäre und mal auf den Tisch haut.
Man weiß ja, wer im nächsten Trainingslager dann zusammen in ein Zimmer dann geht. Ne? Also
ja,
Opi und Toni Jonic dann an die Seite gestellt.
Ein Dreierzimmer.
Oder so. Gibt es einen Verein, zu dem du als Trainer nie wechseln würdest?
Wow. Habe ich auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Vereine, wo ich nie hinwechseln würde.
Aha.
Weil für mich ist es ja so, dass ich erstmal meine Zukunft hier sehe und wenn irgendwann, wann auch immer, dann mal was anderes kommt, dann möchte ich mich nochmal verbessern. Von der Liga. Aber wer weiß, was mit Hansa alles möglich ist. Also ich habe keine Ahnung, jetzt aktuell. Ich bin hier und ich möchte erstmal hier bleiben.
Ja, das ist ja
Punkt.
Und wie sieht's als Spieler aus? Du bist ja noch aktiv. Gibt es so einen Konkurrenten deiner aktuellen Truppe, zu dem du niemals gehen dürftest oder könntest?
Ja, ich würde meinen Kreisligisten, wo ich jetzt spiele, würde ich nicht verlassen. Definitiv nicht.
Für, also, für nix.
Nein, ich glaube, meine Spielerkarriere, die ist vorbei. Da wird auch nichts Großes mehr kommen und das Abwerben von anderen Kreisligisten oder Bezirksligisten, das würde bei mir nicht auf Gegenliebe stoßen, weil ja, das sind einfach, wir sind alles Jungs aus Hornbad-Meinberg, wir kennen uns alle ewig, das ist, ja, wir haben sehr viel Spaß zusammen und mir gefällt es ja teilweise gar nicht, dass darüber berichtet wird, weil es ist so ein Ding, was ich privat einfach mache. Ich habe das jetzt schon oft betont, aber ich liebe es einfach noch Fußball zu spielen, auch selber und das ist ein Kabinengeruch zu haben und deswegen freue ich mich jedes Mal, wenn ich nochmal Teil der Nummer sein kann, aber am Ende des Tages habe ich jetzt in 5 Monaten auch, glaube ich, 3 Spiele nur gemacht. Das passt halt nicht mehr, weil mein Leben ist jetzt hier und meine Priorität ist halt komplett bei Hansa. Das ist einfach ein Spaß in meiner Freizeit.
Wir wollen es nicht ganz doll ausbreiten, aber ganz kurz drüber reden sollten wir trotzdem, weil es ja dann doch ungewöhnlich, dass jemand im Profifußball als Trainer arbeitet und nebenbei dann auch noch tatsächlich in der richtigen Mannschaft kickt, die auch in einem Spielbetrieb ist. Also wir reden vom Landesverband Westfalen, Kreis Detmold, Kreisliga A für TuS Hornbad Meinberg. Das ist dein Jugendverein, ne? Da hast du als Kind angefangen, ne?
Ja.
Als 6-Jähriger, glaube ich, wenn ich es richtig recherchiert habe, ist er da das erste Mal auf dem Platz gestanden.
Ja, das ist so.
Und sind da tatsächlich noch Jungs dabei, mit denen du früher schon gekickt hast? Oder sind die tatsächlich auch schon alle im Altherrenbereich verschwunden?
Nee, sind tatsächlich noch welche dabei. Und ansonsten auch welche, die alle aus dem Ort kommen. Möchte an dieser Stelle trotzdem betonen, dass ich durchaus noch 1-2 Ligen höher spielen könnte. Aber die Liebe zu meinem Heimatverein ist dann doch größer.
Mhm. Und wir brauchen deinen Lichtnick und deinen Scheffel zu stellen. 15 von 22 möglichen Spielen hast du gemacht, dabei 27 Tore erzielt, also fast 2 Tore im Schnitt. Da war, glaube ich, ein Spiel mal mit 6 Buden dabei, als er 2-stellig gewonnen hat. Du bist aktuell Torschützenkönig der Liga. Ihr habt 52 Punkte, Platz 2, sind seit punktgleich mit der SG Belle Kappel Leopoldsthal. Die haben aber ein deutlich besseres Torverhältnis als ihr.
Ja, die sind
muss über die Punkte gehen, ne?
Ja, die sind eigentlich auch deutlich besser als wir. Nein, das ist so. Ja, die Torquote ist sicherlich gut. Wenn wir die hätten hier und die Tore richtig verteilen würden, wären wir Erster. Aber dem ist nicht so. Von daher, ja, schauen wir mal, was da noch in der Saison passiert. Keine Ahnung, ob ich noch 2-3 Mal spielen kann. Unser Hauptziel ist es aber nicht aufzusteigen. Wir haben ehrlich gesagt eine Truppe, die alle so um die 30 aufwärts sind. Wir haben gar keine Lust, weiterzufahren. Also wir nehmen das so mit, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass wir Erster werden und trotzdem verzichten.
Wäre das tatsächlich möglich dann? Also müsstet ihr nicht aufsteigen, wenn ihr...
Ich glaube, der Verein wird es wollen, aber wir als Spieler haben da schon oft drüber gesprochen, dass für uns gerade so diese kleinen Derbys da auf dem Dorf, dass die eigentlich am meisten Spaß machen, weil man sich auch untereinander kennt. Und ja, für uns ist das... Die Jungs sind alle arbeiten zum Großteil selbstständig. Oder zum Teil selbstständig in vernünftigen Jobs, haben Familien. Also da ist Fußball wirklich absolut Spaß und deswegen mache ich das ja auch, weil eigentlich habe ich mein Leben lang im Fußball immer nur Druck gehabt und habe mir so das gewünscht, dass ich am Ende meiner Laufzeit noch mal so ein paar Jahre kicken kann und eigentlich ist es auch egal, wie wir spielen. Natürlich gibt es dann so den einen oder anderen Großvater, der da noch am Rand steht und dann ein bisschen motzt, aber diese Meckerecke, die gibt's ja überall. Aber am Ende ist es einfach nur eine Spaßveranstaltung.
Ja, Hauptsache, wir haben uns bewegt und keiner hat sich verletzt.
Ne? Ja,
das ist das Motto dann, ne?
Ja gut, ich möchte natürlich schon meine Kalorien auch noch verbrennen. Und mir fällt es immer leichter, das zu schaffen bei einer Sache, die mir Spaß macht. Deswegen spiele ich gerne Fußball, spiele gerne Tennis. Was ich nicht so gerne mache, ist laufen gehen. Das mache ich aber trotzdem 3-4 Mal die Woche, weil ich natürlich auch ja lieber aussehen möchte wie die Spieler als wie der Ball.
Ja, das gelingt dir bisher doch recht eindrucksvoll. Also von daher
Danke. Brauchst
du dir keine Sorgen zu machen. Ja, dann kommen wir mal zurück zu deiner Profikarriere. Du hast 142 Spiele in der zweiten Liga gemacht, für Paderborn, für Aachen, für Augsburg, für Cottbus, 10 Tore erzielt. Dazu 15 Bundesligaspiele, 1 Tor für Augsburg. Zufrieden mit deiner Bilanz, was du erreicht hast in deiner Karriere?
Ich glaube schon, dass ich aus meinen Möglichkeiten einiges rausgeholt habe. Ich hätte gerne mehr Spiele gemacht, hatte so eine lange Verletzungsphase von fast 3-4 Jahren gehabt, hatte auch danach dann nochmal fast ein ganzes Jahr, wo ich ausgefallen bin wegen Pfeifferschum und Drüsenfieber. Also da hätten oder da wären mit Sicherheit 100 bis 150 Spiele mehr bei rumgekommen, weil ja auch die Zeit danach etwas einfacher für mich gewesen wäre. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich bin zufrieden, ich durfte einige Stadien sehen, durfte gegen einige große Fußballer spielen. Habe ja immer betont, dass ich das alles auch noch so ein bisschen aus der Fanperspektive sehe. Und da war es schon was Besonderes, so dieses Bundesliga-Jahr auch mal mit zu erleben. 2-mal durfte ich DFB-Pokal-Halbfinale mitspielen. Das waren auch tolle Erlebnisse, die ich für immer in meinen Gedanken haben werde und wo man lange von zehrt. Also von daher, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden und glaube, dass ich vielleicht als Spieler eine etwas bessere Karriere hätte haben können, ohne die Verletzungen, vielleicht auch mit der einen oder anderen besseren Entscheidung noch. Ich glaube aber, dass für meine Trainerlaufbahn diese Karriere genau richtig war, weil ich war schon Mitglied damals, als es diesen Wettskandal in Paderborn gab, das ist ein Heutzer-Skandal, da war ich Mitglied des Kaders. Ich habe Aufstiegskampf mitgemacht, ich habe Abstiegskampf mitgemacht, ich habe lange Verletzungsphasen mitgemacht. Ich habe in der ersten Liga gespielt, in der zweiten Liga gespielt, in der dritten Liga gespielt, ich habe mal gewechselt, ich habe im Süden gespielt, ich habe im Osten gespielt, ich habe im Westen gespielt. Also ich habe, glaube ich, eine Menge erlebt trotzdem in dieser Zeit und davon profitiere ich jetzt. Also ich weiß genau, wie sich der verletzte Spieler fühlt und ich kann auch bewerten, wann es eine gute Reha ist und wann es keine gute Reha ist. Und ich weiß, wie man sich fühlt, wenn man um den Aufstieg spielen darf. Ich weiß aber auch, wie es sich anfühlt, wenn man um den Klassenerhalt spielt. Also von daher, es ist gut so, wie es ist.
Und deine DFB-Pokalbilanz hast du es ja gerade schon kurz angerissen, lässt sich ja auch sehen. 14 Spiele hast du gemacht, 2 Tore geschossen. Beide Male habt ihr 1-0 gewonnen. Einmal gegen Freiburg, einmal gegen RB Leipzig. Das ist ja auch eine ganz ordentliche Bilanz, die du da vorzuweisen kannst. Wie gesagt, Halbfinale im DFB-Pokal, das schafft auch nicht jeder. Außer natürlich Dirk Flock, der hat 2-mal den DFB-Pokal gewonnen.
Ja, und stand sogar 3-mal im Finale.
Ja.
Ja, DFB-Pokal waren immer besondere Erlebnisse. Also fehlen jetzt noch zwei Tore, die ich im Elfmeterschießen gemacht habe. Ich habe gegen Gladbach und gegen Hertha jeweils auch einen Elfmeter geschossen. Kann mich auch noch gut dran erinnern. Da ist dann der Weg von der Mittellinie bis zum Elfmeterpunkt doch sehr weit. Wenn du weißt, dass wenn du jetzt verkackst, dann brennt die Hütte und nicht vor Freude. Ja. Weil sie jeweils zu Hause war.
Schuhe, ja?
So in etwa war es. Aber tolle Erlebnisse.
Ja, glaube ich. Wie nimmst du jetzt die Euphorie um das Pokalgeschehen von Arminia Bielefeld? Das passiert ja unmittelbar vor deiner Haustür im Prinzip. Wie nimmst du das wahr?
Ja, total cool. Also ich sag mal jetzt aus Eigennutz, weiß ich gar nicht, ob ich es mir jetzt gewünscht habe, dass es schaffen, weil du ja auch immer irgendwo finanzielle Faktoren dann mit berücksichtigst. Aber das hat jetzt was mit meinem Job hier zu tun. Arminia als Club gönne ich das total. Ich finde es immer eine geile Sache, wenn du es schaffst, so als Underdog sowas zu erreichen. Und ja, die fahren jetzt nach Berlin. Also die fahren wahrscheinlich mit 25.000, 30.000 Arminia-Fans nach Berlin. Das ist ein Erlebnis, was jeder Spieler für immer in seinen Gedanken tragen wird. Ganz besonders, 120 Jahre ist der Verein alt und kommt jetzt zum ersten Mal ins DFB-Pokalfinale. Also sagenhaft, wie sie es geschafft haben. Und die Art und Weise, ich glaube, 4 oder 5 Bundesligisten rausgehauen und jetzt gegen Leverkusen verdient weitergekommen. Also es war kein glücklicher Sieg, es war ein verdienter Sieg. Und also Hut ab, freue mich auch total für Mitch Kniert, der ja auch immer wieder mal in der Kritik in Bielefeld stand und der gerade zu Anfang da eine sehr schwere Zeit hatte und hat sich da immer wieder durchgesetzt, ist immer der gleiche Typ geblieben. Ich kannte Mitch schon vorher. Und so unter Kollegen, wenn man auch weiß, was du teilweise für Drucksituationen so als Trainer hast, da freut man sich dann auch, wenn man denjenigen mag.
Ich wollte gerade sagen, ihr kanntet euch schon vorher, ne?
Ja. Ja.
Bielefeld ist ja auch eine Station von dir gewesen. Klar, dadurch, dass es bei dir vor der Haustür lag, vielleicht sogar lag es ein bisschen auf der Hand, um auch wieder ein Stück weit nach Hause zu kommen. Du hast in der dritten Liga für Arminia gespielt. Denkst du gerne an diese Zeit zurück?
Nee, eigentlich nicht. Wir sind aufgestiegen und es war okay. Ich kam nach dieser langen Verletzung wieder so ein bisschen in die Spur. Aber ich habe mein Niveau von früher nicht mehr erreicht. Also es hat mit dem Verein gar nichts zu tun. Es hat ausschließlich was mit meiner Performance zu tun. Und ich habe zwar in dem Aufstiegsjahr 30 Spiele gemacht, aber ich habe nicht die Leistung gebracht, die ich mir gewünscht hatte. Ich hätte mir immer vorgestellt, dass die so eine schöne Zeit mit richtig guten Leistungen bei mir in der Heimat stattfinden kann. Und die Möglichkeit hätte es gegeben. Nur mein Körper beziehungsweise ich habe da nicht mitgespielt. Und das fand ich eigentlich sehr schade. Und deswegen war es dann für mich nicht so, wie ich es mir gewünscht hatte.
Ich frage deshalb, weil wir waren schon in Cottbus, ist ja ein ehemaliger Verein von dir. Haben wir leider, obwohl wir ein gutes Spiel gemacht haben, verloren. Wir waren in Aachen, das ist ein ehemaliger Verein von dir, aber auch verloren. Nach Bielefeld fahren wir, da müsste der Bock dann jetzt endlich mal umgestoßen werden, was so deine Ex-Vereine angeht und Auswärtsspiele dort dann.
Ja, aber Bielefeld war auch schon hier und wir haben gewonnen. Also man kann sich das ja immer so schön reden oder schlecht reden, wie man es möchte.
Ja, in der Tat.
Und Cottbus kommt ja auch noch.
Wollte gerade sagen, Cottbus kommt dann ja auch noch, dann nehmen wir beide Spiele dann.
Genau, und gegen Aachen wurde ja zu Hause ja trotzdem verloren, auch vor meiner Zeit.
Vor deiner Zeit, das richtig. Ist wohl so. Ja, kommen wir noch ein kleines bisschen ins Private. Welchen Beruf würdest du eigentlich machen, wenn du kein Fußballtrainer wärst? Hast du irgendwie eine Ausbildung gemacht, hast du was studiert oder war für dich nach der Profikarriere klar, ich bleibe in jedem Fall im Fußballgeschäft?
War schon immer mein Wunsch, dass ich im Fußballgeschäft bleibe. Trotzdem habe ich eigentlich immer versucht, mich weiterzubilden und habe neben dem Fußball immer was gemacht, um nicht zu verblöden, sage ich mal. Ich habe immer schon viele andere Themen gehabt. Also ich habe beispielsweise einen Fachwirt für Finanzdienstleistungen gemacht. Ich habe einen Sportfachwirt studiert. Ich habe die Sachkundeprüfung und Versicherungsvermittlungen abgelegt bei der IHK. Meine Eltern, mein Vater, der leider vor 1,5 Jahren gestorben ist, hatte vor mittlerweile über 30 Jahren ein Büro mit meiner Mutter gegründet, Versicherungen. Da hätte es die Möglichkeit gegeben, dass ich da mit eingestiegen wäre. Also ich habe schon immer versucht, 2-, 3- oder sogar 4-gleisig zu fahren, weil ich immer diese Optionen haben wollte. Bin letzten Endes aber glücklich darüber, dass ich das mit dem Fußball jetzt erstmal geschafft habe und weiterhin, ja, mittlerweile bin ich 39 und meinen ersten Vertrag mit 17 unterschrieben. Das heißt, ich bin jetzt seit 22 Jahren habe ich jeden Tag einen Vertrag gehabt und da bin ich schon ein Stück weit dann auch stolz drauf und freue mich darüber.
Weil es einfach das ist, was du am liebsten magst, ja?
Ja.
Machst.
Definitiv.
Wie schaffst du es denn, Job und Familie unter einen Hut zu bekommen? Die Entfernung ist ja jetzt doch ein bisschen. Wie ist das zu handeln? Ist da gutes Zeitmanagement angesagt, gerade was dann auch deine Familie in deiner Heimat dann angeht?
Das ist wirklich nicht leicht, weil jeder, der Kinder hat und der eine Frau hat, von der er sehr überzeugt ist, der vermisst natürlich seine lieben Menschen, die er sehr liebt, total. Und das ist ja auch bei mir der Fall. Ich habe das Glück, dass ich eine fußballverrückte Familie habe, die totales Verständnis für meine Situation hat. Es gab nie dieses Gespräch, was in eine Richtung gelenkt wurde, so nach dem Motto, das kannst du jetzt eigentlich nicht machen, sondern es hat von Anfang an geheißen, das ist eine Chance mit Hansa, das ist was Besonderes, das musst du machen. Meine Mutter und mein Bruder sehen das genauso. Alle waren jetzt schon so oft hier. Aber trotzdem tut es manchmal weh, einfach wenn du weißt, du kannst die Familie jetzt nicht da rausreißen. Es wäre ja schön, wenn sie mit mir hier wären. Nur wär das jetzt ein verantwortungsbewusstes Verhalten von mir, die Familie hinzuholen. Die Tochter, die nächstes Jahr die Schule wechselt, der Sohn, der gerade aufs Gymnasium gekommen ist, der Sohn, der beim SC Paderborn in der UEL Fußball spielt, die Tochter, die beim die Tennis spielt in ihrem Verein, die jetzt noch in der Freilichtbühne mitspielt, die jetzt da rauszureißen für einen Job, der für mich besonders ist und der mir so unglaublich viel bedeutet, aber der auch schnell zu Ende sein kann. Und da bin ich kein Träumer. Das wäre nicht gut, wenn ich das machen würde. Und natürlich habe ich dann meine Phasen, wo ich dann traurig bin und wo ich die Menschen einfach vermisse, weil ich sie nicht bei mir habe und weil ich sie nicht in den Arm nehmen kann. Aber ich habe auch gelernt jetzt im Laufe dieser kurzen Zeit, dass die Zeit, die wir gemeinsam zusammen verbringen, so unheimlich wertvoll ist und so viel besser genutzt wird, als es vorher der Fall war, dass ich glaube, dass es auch was Positives hat. Und ich versuche eigentlich in allem immer so das Positive rauszuziehen. Und jemanden zu vermissen, ist auch was Positives irgendwo. Man kann das alles schlecht sehen, aber man kann sich auch umso mehr darauf freuen, wenn man sich dann wieder sieht und sich die Zeit so schön wie möglich zu machen.
Passt die nächste Frage ja ganz gut. Hast du ein Haustier?
Ja, habe ich. Ich habe ein Haustier. Ich habe eine alte Beagle-Dame, die jetzt 16 wird.
Oh, und, stolzes Alter.
Stolzes Alter. Ich hoffe, dass wir sie noch ein paar Jahre haben. War jetzt auch schon mal mit in Rostock, hat auch schon mal in der Kabine ihren Mittagsschlaf gehalten, weil es fahrtechnisch besser war, dass ich sie mitgenommen habe. Meine Frau bringt sie sonst ab und zu mit. Ab und an bleibt sie auch mal bei meiner Mutter. Ja.
Jetzt kommen noch ein paar Fragen, die wahrscheinlich relativ schnell zu beantworten sind. Ganz viele Fanfragen. Was magst du lieber, Grünkohl oder Spinat oder gar nichts von beiden?
Boah, mag ich beides gerne, aber Grünkohl nur, wenn eine schöne Kohlwurst auch drin ist.
Ja, ist das was bei euch zu Hause regelmäßig gegessen wird, wenn Grünkohlzeit ist dann? Also bist du so ein traditioneller Typ?
Ja, ich kann das zweimal im Jahr essen und dann überfresse ich mich auch, aber dann reicht's.
Okay, ja, wenn wir schon beim Essen sind, Döner mit oder ohne Zwiebeln?
Mit.
Brauchst den Geschmack, ja?
Ja, Vollgas, Zwiebeln, Tzatziki, alles rein.
Okay, was trinkst du am liebsten dazu dann?
Eine Cola tatsächlich.
Und eiskalt wahrscheinlich.
Ja.
Ja, natürlich. Liest du gern und welches Buch liest du, wenn du liest aktuell?
Ich habe jetzt gerade vom Gordon Herbert, dem Basketballtrainer, die Jungs gaben mir mein Leben zurück, gelesen. Ich lese nicht gerne, mache es aber trotzdem, weil ich grundsätzlich aber nur Sachen lese, wo ich einen Sinn für mich drin sehe und wo ich einen Sinn für den Fußball für mich drin sehe. Also ich bin jetzt nicht der einen Roman liest oder Bock hat auf irgendeinen Krimi oder so. Das überhaupt nicht. Oder wenn ich schon so einen Harry Potter sehe, so einen Schinken, da kriege ich Angst vor. Ja. Deswegen ist es dann ab und zu auch mal, dass ich mir bei Audible oder so dann das Hörbuch anhöre. Aber eigentlich sind es immer Themen von Sportlern oder von Trainern oder von Leuten, die sich mit Mentalcoaching oder generell mit Trainingswissenschaft oder was auseinandergesetzt haben. Das sind so die Bücher, die mich interessieren.
Also dann eher schon in diese Richtung Biografie oder
ja, Biografie. Also Jan Frodeno beispielsweise. Ja. Also super spannendes Buch. Kann ich auch nur jedem empfehlen.
Olympiasieger im Triathlon.
Genau. Ja, sollte man vielleicht dazu sagen, weil jetzt vielleicht nicht jeder dann kennt, auch wenn er für einen Triathleten, glaube ich, sehr bekannt ist.
Absolut.
Ironman hat sich mal auch gewonnen. Und die Art und Weise, wie so jemand dann trainiert, was er für ein Pensum hat, Und wenn du das dann mal einem Fußballer zeigst und sagst, ja, guck mal, was so ein Mensch trainiert, da fühlst du dich als Fußballer mal richtig schlecht.
Das glaube ich. Also das geht wirklich an die Substanz, was die Triathleten machen. Und die kennen ihren Körper auch besonders gut. Das ist wirklich sehr, da muss man den Hut vorziehen. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Gibt es besondere Hobbys? Das Wort Tennis ist schon mal einmal gefallen jetzt.
Ja, Tennis spiele ich gerne, mache es aber sehr selten. Ansonsten eigentlich jegliche Art von Sport. Familie, Grillen, spazieren gehen, Haustiere. Ja, ich habe mehrere zu Hause. Wir haben noch ein paar Ponys im Garten.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Ihr habt Pferde im Garten?
Ja, einen kleinen Reiterhof.
Ach, tatsächlich? Ja, der gehört euch oder ist der
nicht? Ist eine ewig lange Geschichte. Ich weiß nicht, ob die wirklich interessiert. Ich kann sie erzählen, aber.
Na los, wenn du sie in ein paar Sätze packen kannst. Also hast du das übernommen oder ist das was du selber angefangen hast?
Beides. Das macht's jetzt spannend.
Jetzt macht's wirklich spannend.
Ja, ich war so ein kleiner Junge, der Western geguckt hat. Winnetou fand er toll, also braucht er eine Ilchi. Für die es nicht wissen, ist das Pferd von Winnetou gewesen. Und hab dann meine Eltern damals belabert, dass ich gern ein Pferd hätte. Ewigkeiten haben sie sich dann dazu entschieden, dass wir ein Pferd gekauft haben. Und dann, ja, was so ein Pferd alleine ist auch nichts. Also ein zweites Pferd dazu. Aber schon beim zweiten Pferd hatte ich das Interesse verloren, weil ich einfach auch, ich hatte nie so richtig Lust zu reiten. Also ich fand ein Pferd cool, aber reiten, das war nichts. Dann bin ich noch einmal runtergefallen und war sowieso vorbei. So, und dann haben meine Eltern sich aber so ein bisschen reingesteigert und zur Top-Zeit waren es dann tatsächlich 16, 17, 18 Pferde.
Ihr habt gezüchtet.
Da waren Haflinger Fjorde dabei, da waren Mini-Shetties dabei. Und und dann wurde es eben irgendwann immer weniger, so dass es nur noch so diese kleine Shetty-Zucht war. Mini-Shetties waren es dann. Direkt in der Nähe auf so einer Wiese, die meine Eltern angepachtet hatten und auch noch immer haben. Und dann kam es eben dazu, dass mein Vater krank geworden ist und die Pflege der Pferde wurde schwerer, weil mein Vater konnte es nicht mehr machen. Meine Mutter hat es dann gemacht, wir haben sie unterstützt, so gut wir konnten, aber haben dann angefangen zu reduzieren und irgendwann waren dann noch vier über. Und ich weiß nicht, jeder, der sich mit Pferden so ein bisschen auskennt, Pferde können so eine Krankheit haben, die heißt Hufrehe. Und wenn ein Pferd Hufrehe hat, dann darf es nicht auf einer frischen Wiese stehen, weil es dann schlecht einfach ist fürs Pferd. Und ich habe den Platz bei mir auf dem Grundstück zu Hause und habe auch einen Stall und habe auch immer mal ein Pferd gehabt, eher so ein bisschen gastweise. Und dann kamen die ersten zwei Pferde wieder zurück. Und als es dann jetzt bei meinem Vater noch schlechter wurde, kamen dann die anderen beiden auch noch. Mittlerweile sind es noch drei und die stehen seitdem bei mir. Also ich habe es angefangen und ich führe es jetzt zu Ende.
Die Nachbarskinder kommen regelmäßig vorbei und dann wird einmal durch den Ort geritten?
Ja, ist natürlich schon ein Highlight. Also wir haben das tatsächlich schon gemacht, dass wir dann mit den Pferden nochmal spazieren gegangen sind mit den Kindern. Aber ansonsten muss man auch sagen, außer fressen und scheißen können die nichts. Das meine ich gar nicht böse. Ich schaue sie gerne an, weil sie sind tolle Tiere. Und wir haben Spaß. Und wenn meine Tochter dann Besuch hat, dann ist es natürlich schön, wenn die Pferde gestreichelt werden können. Aber ich bin letzten Endes nur dafür da, um die Scheiße wegzumachen, um sie zu füttern, um den Stall zu erneuern, zu verbessern, zu streichen, das Dach neu zu machen und die Drecksarbeit.
Ja, also eine lange Pferdekarriere wird es dann nicht mehr werden in Zukunft wahrscheinlich.
Jein, ich weiß es nicht, weil ich habe ein bisschen Platz bei mir auf dem Grundstück und es sind natürlich auch gute Landschaftspfleger und wenn die Pferde jetzt nicht da wären, müsste ich es ja mähen. Also insofern, sagen wir mal, es ist eine Win-Win-Situation.
Ja, sehr schön. Eine schöne Fanfrage noch. Hast du nach dem Training und Nachbereitung von Spielen und so weiter und so fort die Nase voll vom Fußball oder guckst du auch andere Ligen, Europapokal, Länderspiele und so weiter?
Nein. Also ich habe die Nase nicht voll vom Fußball, ich gucke eigentlich fast immer alles. Ich gehöre zu den Menschen, die sehr gut abschalten können, aber trotzdem schnell wieder dazukommen. Aber ich habe Fußball noch nie als Belastung gesehen und ich weiß, dass ich unheimlich viele Stunden mit dem Fußball verbringe. Ich weiß gar nicht, wie viel es in Summe dann die Woche sind, ist mir auch egal.
Ist dein Job.
Nee, und genau, ja, es ist mein Job, aber genau das ist der Punkt. Ich habe Fußball noch nie als Arbeit gesehen. Und solange das der Fall ist und ich problemlos, keine Ahnung, ob es 50, 60, 70 oder 80 Stunden sind, ich weiß es nicht, es ist mir auch völlig wurscht, weil es ist einfach nach wie vor das, was ich liebe und wo ich mich einfach den ganzen Tag mit beschäftigen kann.
Jetzt eine wilde Frage, hast du spezielle Bartpflegetipps? Investierst du viel Zeit und Geld in deinem Bart?
Ich bin überhaupt nicht eitel. Ich gucke immer, dass er nicht viel zu lang wird. Alle paar Tage gucke ich, dass der Hals nicht zuwächst und dann wird es abrasiert. Und wenn ich beim beim Friseur bin, dann macht er den schon mal mit, aber dann auch einfach aus dem Grund, weil ich da selber keinen Bock zu habe. Aber ja, ob da jetzt ein Millimeter mehr dran steht oder nicht, ist mir relativ egal.
Okay, wie gesagt, jetzt kommen so ein paar Fragen, die so ein bisschen wild durcheinander sind. Würdest du nach einer Wirbelsäulen-OP jemandem dazu raten, mit dem Fußballspiel aufzuhören? Du hast ja auch eine gewisse Verletzungskarriere hinter dir und derjenige hat wohl offensichtlich da jetzt das vor sich und möchte eine Expertenmeinung haben.
Ich persönlich habe es immer so gehandhabt, dass ich gesagt habe, alles, was sich wehtut, kannst du machen. Und am Ende ist das aber eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss, weil wenn ich jetzt sage, das sollst du machen und dann macht's wieder Knack, wäre natürlich schlecht. Mhm. Kann aber auch gut gehen und der Mensch ist die nächsten Jahre super fit, weil er sich sportlich aktiv hält. Also schwer zu urteilen. Ich würde es machen, ich würde spielen.
Ja, und sich vielleicht dann auch regelmäßig den Rat der Ärzte holen.
Sollte man machen.
Genau. Dann haben wir hier wunderbarerweise deinen grauen Hansa-Pulli, der sich hier als Glücksbringer erwiesen hat. Oder glaubst du an solche Sachen nicht? Ist das Zufall, dass du den Pullover regelmäßig anhattest, als es gut lief?
Man versucht sich immer so ein bisschen frei zu machen von solchen aber glaube Themen, aber ganz frei machen kann ich mich davon auch nicht. Also scheinbar hat er ein bisschen Glück gebracht und ist ja irgendwie auch so ein bisschen Kult geworden jetzt hier und das finde ich auch irgendwie cool. Ja, hab dann mal einen anderen Pulli angezogen, kann das auch mal erklären, wobei ich sowieso es total witzig finde, dass mein Pulli so wichtig ist. Aber der Grund, dass ich diesen Pulli mal gewechselt habe, war einfach der, dass ich keine schöne Hose dazu habe. So, ich möchte keine Jeans am Rand tragen. So, ich bin nicht der Jeans-Typ. Also wenn ich nach Hause komme, das Erste, was ich mache, ist Jeans ausziehen. Und wir sind auf dem Sportplatz und vielleicht kommt das irgendwann mal. Aber wir haben halt nur diese Baumwollhose, diese blaue, die dazu passt. Und das ist so eine Hose, wo ich sage, die eigentlich passt die mehr aufs Sofa. Und jetzt ist sie zum Glück ein bisschen enger, dass es nicht komplett beschissen aussieht. Aber das war so mein Gedanke, warum ich einfach auch gerne mal einen anderen Pulli angezogen hätte, weil den hätte ich dann mit einer schwarzen Hose besser kombinieren können. Und so eine schwarze Hose wäre eben aus dem Polyester gewesen und sieht dann zumindest für einen Jogginganzug etwas schicker aus. Ja, der Pulli ist cool und ich werde ihn jetzt erstmal weitertragen.
Modetipps mit Daniel Brinkmann, sehr schön. Ja. Kriegen wir auch noch ein bisschen was auf dieser Schiene mit. Was ziehst du im Sommer an? Auch den oder gibt es den auch noch dann vielleicht als T-Shirt-Version?
Ich glaube, das hast du mir vorhin ja gesagt, als T-Shirt-Version gibt es ihn nicht.
Leider glaube ich nicht, nee.
Man sollte aber vielleicht drüber nachdenken, es doch zu machen.
In der Tat. Aber wenn es hilft, dann auch im Pulli dann im Mai, ne?
Nein, definitiv nicht. Aber wenn alle glücklicher sind, dass der Pulli mit rauskommt, nehme ich ihn mit und hänge mir einen Stuhl.
Das ist so eine gute Alternative. Bist du schon mal selber einen Trabi gefahren?
Nein, bin ich noch nicht.
Das wollte tatsächlich jemand wissen. Gibt es da eine Geschichte dazu? Wahrscheinlich nicht, ne?
Wüsste ich jetzt nicht, aber nee. Ich habe hier den Film habe ich geguckt, hier Trabi oder
Go,
wie
Trabi
heißt
Go. Go Trabi Go,
ja. Genau, den habe ich geschaut, aber ist ein cooles Kultauto.
Ja, das stimmt. Aber ich hätte ja sein können, dass es irgendeine Geschichte aus deiner Cottbuser Zeit gibt oder so.
Bis jetzt hat mich noch keiner zu einer Trabi-Tour eingeladen.
Na, dann, das wird wahrscheinlich nicht lange auf sich warten lassen. Welchen Tipp kannst du denn jungen Spielern geben, die auch den Wunsch haben, Fußballprofi zu werden?
Die jungen Spieler, die müssen einfach an sich glauben, die müssen hart arbeiten, die müssen immer weitermachen und die dürfen nie vergessen, dass es außerhalb des Fußballs Themen gibt, die man verfolgen muss und das ist in erster Linie, das ist die Schule und das ist auch das, was ich meinen Kindern sage, weil keiner, egal wie talentiert, kann sich darauf verlassen, dass er eine Fußballkarriere haben wird und man kann durchaus, und das haben schon viele heutige Fußballer gezeigt, zweigleisig fahren. Als junger Mensch kann man durchaus eine gute Schule absolvieren und im Fußball alles geben und diszipliniert sein. Und wenn man das macht, dann wird sich Talent auf Strecke immer durchsetzen.
Dann habe ich noch eine sehr nette Fanfrage. Wie fandest du denn das Training mit den Frauen, das du vor ein paar Wochen gemacht hast?
Ja, ich fand's cool, mir hat Spaß gemacht. Die Mädels waren total offen. Allerdings sind die Ergebnisse danach ja schrecklich.
Gut, dass du es selber ansprichst.
Das finde ich total schade. Ich weiß jetzt, kann jetzt mir nicht vorstellen, dass es an mir liegt. Aber die müssen sich jetzt schon mal straffen, dass sie mal ein paar Punkte holen.
Ja, da drücken wir die Daumen, dass das klappt. Wie kam es dazu?
Auf jeden Fall.
Das war irgendeine Geschichte mit der Weihnachtsfeier oder so, hatte das zu tun, ne? Da hatten die dich gefragt oder wie lief das?
Naja, wir hatten auf der Weihnachtsfeier, wurde ich angesprochen. Dann von ein paar Mädels, wie es denn aussehen würde, mal mit dem Training. Und dann habe ich noch so ein bisschen abgewunken und gesagt, nee. Und dann kamen sie immer wieder. Und gut, auf einer Weihnachtsfeier trinkt man auch ein paar Bierchen. Und nach dem fünften Bier habe ich halt ja gesagt und dann stehe ich auch dazu. Aber grundsätzlich macht mir sowas ja Spaß. Also ich bin da dafür zu haben und ist dann der Vorteil, dass die Familie nicht hier ist. Ich habe ja Zeit hier, mich auch um solche Dinge zu kümmern und ich finde es einfach eine coole Sache und mir ist wichtig, dass das Ganze auch eine Botschaft hat, dass die Botschaft eben sein soll, dass wir ein Verein sind und dass wir nicht irgendwie uns als erste Mannschaft hier fühlen, als wären wir, wer weiß was, als wären wir was ganz Besonderes. So, das sind wir nicht. Wir sind genau so ganz normale Menschen, die ein bisschen mehr gehypt werden, weil sie einfach durch diese Angebot- und Nachfrage-Geschichte im Fokus stehen. Aber mir ist total wichtig, dass man diesen Vereinsgedanken pflegt. Und ich bin da gerne immer präsent, aber nicht, weil ich selber gut dastehen möchte, sondern weil das einfach mein Gedanke oder mein Sinn von Vereinsleben ist, dass man zu einer Weihnachtsfeier der Jugend geht. Das ist selbstverständlich. Wenn ich hier bin, dann muss ich als Trainer der ersten Mannschaft, finde ich, habe ich eine Verpflichtung, da zu sein. Und wenn es mir dann dazu noch eine Freude bereitet, dann ist es doch optimal.
Hör ich da raus, es könnte unter Umständen sein, dass es kein einmaliger Ausflug in den Frauenfußball bleibt. Könntest du dir das nochmal vorstellen, mit den Mädels nochmal eine Trainingseinheit zu machen?
Eine Jux-Einheit beziehungsweise eine Trainingseinheit, ja. Generell im Frauenfußball sehe ich mich nicht.
Nee, das war auch nicht die Frage, sondern tatsächlich nur, ob du dir nochmal eine Trainingseinheit mit den Mädels vorstellen kannst.
Also, dass ich sie jetzt aus der Krise hole.
Sozusagen. Ich glaube, der ganz große Druck bei den Mädels ist raus, weil durch die Reform im Frauenfußball, dass die Bundesliga aufgestockt wird, steigt nur noch eine Mannschaft ab und der Vorsprung auf den Tabellenletzten ist sehr groß, so dass der ganz große Druck bei den Mädels raus ist und vielleicht könnte es ja dann doch nochmal.
Ja, das ist doch auch, ist doch gut, aber auch jetzt, ohne mal die Ergebnisse zu betrachten, ich habe mich ja auch mit dem Trainer unterhalten und mit den Spielerinnen dann teilweise. Ich meine, das ist alles auch irgendwo Ehrenamt und das muss man auch mal zu schätzen wissen. Das sind Mädels, die fahren hier eine Stunde zum Training, einfach nur hört sich jetzt fast negativ an, aber damit sie das Hansa-Wappen auf der Brust tragen und das ist doch genial. Also das ist doch super und da brauchen sie auch entsprechende Wertschätzung für, finde ich.
Klar, und wo wir unterstützen können, machen wir alle das. Du vielleicht mal mit einer Trainingseinheit und alle anderen drumherum auch. Zum Ende wollen wir noch mal ganz kurz auf die kommenden Tage blicken, denn da liegen ja so ein paar knackige Tage vor uns. Eine englische Woche liegt vor uns. Am Sonntagabend erst Essen, dann geht's am Mittwoch nach Osnabrück, dann kommt Fair, das alles innerhalb von nur 6 Tagen. Da kann eine Menge passieren, ne?
Ja, da kann eine Menge passieren. Wir haben jetzt die 2 Auswärtsspiele im Westen. Werden 2 super schwere Spiele, 2 Mannschaften, die guten Start jetzt in die Rückrunde hingelegt haben. Wir wissen, worum es geht. Wir wollen, ja, wenn möglich, alle 3 Spiele in den nächsten Tagen gewinnen. Die Aufgaben werden aber super schwer. Ich weiß aber, egal was kommt, wir werden einen positiven Trend fortsetzen, auf Sicht. Wir wollen immer alle kurzfristig denken, aber auch wenn mal wieder irgendwie was Negatives oder eine Niederlage kommen wird, mich darf sowas auch nicht umschmeißen. Ich muss dann auch auch Kerl genug sein, um mit sowas umgehen zu können. Trotzdem werden wir alles da reinlegen und versuchen, diese Spiele zu gewinnen. Das ist ja ganz klar.
Wie wichtig ist es, dass du einen doch relativ großen Kader zur Verfügung hast, weil ja dann immer mal wieder Spieler ausfallen, vielleicht auch kurzfristig ausfallen, vielleicht auch diese große Belastung innerhalb von den wenigen Tagen nicht bis zum Schluss durchziehen können?
Ja, ist schon wichtig, aber ich glaube, wir haben jetzt außer einmal haben wir jedes Mal den Kader voll besetzt gehabt mit 20 Spielern. Früher war es ja, hattest du 18er Kader, konntest weniger wechseln. Heute können wir 5-mal wechseln und haben 20er Kader. Also wir haben definitiv genug Spieler, um gut durch eine englische Woche zu gehen.
Wird die Mannschaft nach dem Essen-Spiel nach Rostock zurückkommen oder aufgrund der relativ dichten Nähe zu Osnabrück bleibt ihr dann da in der Nähe und werdet euch dann dort vor Ort auf das Mittwochspiel vorbereiten?
Nein, wir bleiben dort vor Ort. Problem war so ein bisschen, dass wir auch Sonntagabend spielen. Das heißt, wir wären die ganze Nacht durchgefahren. Dann hättest du den ganzen Montag geschlafen, um Dienstag wieder loszufahren. Und so sparen wir uns die Fahrt und bleiben vor Ort.
Und da wirst du wahrscheinlich so ein bisschen auch deine Verbindung vor Ort spielen lassen. Oder gut, ich meine, Eimer kommt aus der Nähe, hat früher in Osnabrück gearbeitet, Julius als technischer Direktor auch. Da gab es sicherlich viele Möglichkeiten, wie ihr euch dann vor Ort auch gut vorbereiten könnt, ne?
Ja, absolut. Wir wussten genau, wo so unsere Anlaufstellen da sind und sicherlich werden wir auch mal den einen oder anderen Besuch dann im Hotel bekommen. Gleiches gilt auch für die Spieler, habe ich den Jungs auch gesagt, wer da Familie in der Nähe hat, der kann sich gerne besuchen lassen, weil ich möchte, dass die Spieler schon auch einen ganz normalen Alltag haben, aber unter optimalen Voraussetzungen, dass sie auch gut regenerieren können, dass wir gute Trainingsplätze zur Verfügung haben und dass das Ziel ganz klar ist, wenn wir dann von Hotel zu Hotel ziehen, dass wir uns optimal dann auf Osnabrück dann vorbereiten können.
Ja, Urlaub wird's nicht, das ist mal Fakt dann, ne? Also ihr werdet ganz normal dann auch trainieren, ne?
Urlaub wird's nicht, aber ein Trainingslager wird's eben auch nicht. Also man kann kurz Trainingslager sicherlich dazu sagen, aber wer sich jetzt von Trainingslager vorstellt, dass wir jeden Tag dreimal trainieren, das ist nicht der Fall, sondern wir haben nur 2 Tage dazwischen. Wir müssen bestmöglich regenerieren, weil es nicht viel Zeit ist. Und wir werden dann 2 Einheiten dort vor Ort machen, wo wir gewisse Themen dann einfach nochmal ansprechen werden.
Würdest du nach einer perfekten englischen Woche mit 7 oder vielleicht sogar 9 Punkten offensiv mit der Formulierung eines Saisonziels umgehen?
Nein, ich sehe keinen Grund jetzt, dass wir unser Verhalten verändern müssen.
Dann drücken wir euch die Daumen für die anstehenden Spiele, die ihr natürlich, wie alle anderen Spiele auch, natürlich wie gewohnt im Hansa-Fanradio hören könnt, damit ihr immer live dabei seid. Daniel, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast und uns die Einblicke in deine Arbeit und auch in dein Privatleben gewährt hast, hier im Hansa-Podcast aus dem Ostseestadion in dein Ohr. Viel Erfolg für die restlichen Spiele, sowohl als Cheftrainer hier beim FC Hansa als auch als aktiver Kicker beim TuS Hornbad Meinberg.
Ja, vielen, ja. Gerne, vielen Dank.
Ja. Ahu, ne? Ahu, ja. So ist es, ganz genau. Ja, und vielen Dank auch an die vielen Hansa-Fans für die Fragen und fürs Zuhören. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Am besten ihr abonniert uns, dann verpasst ihr keine unserer spannenden Gesprächspartner. Keiner wird uns jemals trennen.